Noch einmal geht ins Kino, Freunde. Denn ja, Halloween steht an und die Kinos machen danach direkt wieder dicht. Aber wir haben ein kleines, feines Programm, mit dem wir euch die gruseligen Tage ein wenig verschönern wollen. Und noch ein paar andere Themen. Bis gleich bei Kino Plus. Zu spät.
Verdammt.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus hier bei Rocket Beans TV. Heute mit Antje, mit Eddie.
Hallo.
Und? Und mit, ja, The Child. wie er bisher heißt, Baby Yoda. Und vielleicht, wir haben es hier vor, ihr seht einen Monitor hier hinter uns. Ist ja jetzt mal gut. So. Ihr seht es hier hinter uns, wir haben einen Monitor hier. Wir schalten hoffentlich gleich noch einen liebgewonnenen Gast. Nee, ein liebgewonnenes Mitglied zu uns, der.
Alter, es gibt aber Hausarrest.
Ja, letztes Mal Pöddel, jetzt Baby, oder? Liebe Freunde.
Auf die Kombination bin ich irgendwann gespannt.
Ja, vor allem, wenn das Ding halt wirklich auf seinen Augensensor da reagiert und der Hund die ganze Zeit.
Aber ich glaube nicht, dass der einen hat, oder? Ich glaube, der ist
irgendwas
einfach,
oder
ist
einfach random.
Wenn man den einmal berührt, dann
vielleicht Erschütterung?
Ist da halt ein paar Mal.
Nee. In der Macht vielleicht eine Erschütterung.
Und er macht auch eine Menge. Ah.
Man muss den Kopf berühren.
Okay, aber hier seine Hand hat er nicht nochmal gehoben. Ja, heute geht's unter anderem um The Mandalorian. Und zwar die erste Staffel anlässlich des Starts der zweiten Staffel. Wir müssen es, glaube ich, ausstellen.
Das ist schön, wenn es für echte Kinder auch so einen Schalter gibt.
Ja.
Wo macht man das?
Du musst ein Stück den Rock hochschieben.
Man muss ihn doch einfach nur nicht mehr auf dem Kopf berühren.
So. Oh, wäre ich froh, wenn ich das für meine Kids hätte.
Ja, und wir reden natürlich über ein paar Kinostarts, trotz des bevorstehenden abermaligen Kultur-Lockdowns. Und über ein Thema, ja, was auch noch mal ein bisschen durch die Presse ging, aber da hoffen wir gleich, unseren lieben Kumpel Steven noch mit zuzuholen zu können. Ansonsten erstmal, was habt ihr als letztes gesehen?
Ich muss erstmal ganz kurz noch was sagen. Ich habe es schon im Vorfeld gesagt. Ich habe hier erstmal was ich zurückgebe. Parasite 4K-Edition, weil ich das nicht mehr genießen kann, nachdem ich eure Kommentare zur Auspack-Action gelesen habe. Das geht wieder in die Verlosung an die Community. Ich möchte trotzdem zwei, drei Sätze dazu sagen, weil ich noch nie so übel beleidigt wurde wie unter diesem Video. Und ihr wisst es, ich teile gerne aus und ich kann auch gut einstecken, aber manche Sachen gehen mir zu weit. Und da möchte ich einfach kurz mal auch ein Statement sagen und mich auch mal verteidigen. Ich kann mir vorstellen, wie das teilweise rüberkam in diesem Auspack-Special. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die unsere Zuschauer nicht wissen. Zum Beispiel, dass das Kisten und gesammelte Sachen waren, die teilweise über ein Jahr gesammelt wurden, die wir zugeschickt kriegen, wo wir, wenn wir jetzt einmal alle drei Wochen hier was auspacken würden und was machen würden, würde das natürlich dann anders aussehen, als wenn man 10 Kisten auf einmal auspackt. Nichts liegt mir ferner, als der Community irgendwelche Preise wegzuschnappen oder der Redaktion oder sonst irgendwas. Es ist aber schon natürlich so, dass wir einen Job haben, wo wir als Moderatoren in der Öffentlichkeit stehen und dann auch öfter mal Geschenke kriegen, Sachen zugeschickt kriegen. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unfair, daraus einen Strick zu drehen, wenn man diese Sachen dann auch annimmt. Die Leute schicken uns teilweise ganz viele Sachen, weil sie sie nicht mehr brauchen und weil sie wissen, dass wir sie sammeln. Ich habe versucht, nicht irgendjemandem irgendwas wegzunehmen. Ich habe immer gefragt, ob das jemand will und habe eigentlich nur zum Beispiel bei den Marvel-Sachen die Sachen dann genommen, wenn ich das Gefühl hatte, es will keiner. Dann wurde damit argumentiert, ja, aber in der Redaktion gibt's ja vielleicht noch Leute. Ja, das stimmt. Ich habe nicht jede DVD bei 100 Mitarbeitern abgefragt, ob die noch jemand will. Das möge man mir verzeihen. Wir haben ganz oft Kisten hier in der Redaktion, Kino Plus, die Kino Plus Redaktion. Ganz oft kriegen wir Sachen zugeschickt, wo wir offen Kisten legen, wo die Leute sich das nehmen können. Ganz oft bleiben aber auch ganz viel übrig, weil es eben auch hier im Hause nicht mehr so viele Leute gibt, die wirklich noch DVDs und Blu-rays sammeln. ganz oft ist es auch so, wie zum Beispiel im Fall von Parasite oder bei anderen Sachen, die Sachen liegen in der Redaktion beim Alvin, ich sehe die manchmal und dann gehe ich zum Daniel und sag, kann ich die haben? Und dann sagt er, ja, kannst du haben, machen wir irgendwann mal Auspack-Special, dann ist gut. Manchmal sagt er auch, nee, kannst du nicht haben, ist für die Verlosung. Und sag ich, ja, okay, alles cool, dann kann ich sie nicht haben. Es ist, dass mir unterstellt wird, dass ich, weil ich Anteile oder Gesellschafter von Rocket Beans bin, mir das Recht rausnehme, als Chef zu behaupten, ich kann mir hier die Sachen nehmen oder was da teilweise behauptet wird. Es ist wirklich unter aller Sau und das finde ich massiv unfair. Es wird mir nicht gerecht. Und ja, ich freue mich über DVDs. Ich sammle die wirklich. Mit mir kann man da eine große Freude machen. Und zu einer Sammlung gehört tatsächlich auch das Komplettieren von teilweise vielleicht auch mal Filmen. Wenn ich hier über Marvel lässt, da heißt es nicht, dass ich mich nicht freue, wenn ich die komplette Marvel-Kollektion dann eben doch habe. Abgesehen davon, dass ich auch Kinder habe, denen ich vielleicht trotzdem den einen oder anderen Marvel-Film mal zeigen möchte. So, das wollte ich alles nur einmal sagen. Ich habe kein Problem damit, wenn Daniel sagt, kannst du nicht haben. Es war hier auch ein bisschen. Normalerweise sagt er auch klar nein oder er sagt, kannst du haben und dann gibt's diese Diskussion nicht. Ich wirkte bei dieser Diskussion so ein bisschen oder bei dieser Verhandlungsgeschichte so ein bisschen wie so der Raffgierige. Ich war raffgierig, aber ich kann mich auch zurücknehmen. Es ist so, ich frag einfach. Und wenn man mir sagt, nee, kannst du nicht haben, ist das cool für mich. Wenn man sagt, kannst du haben, dann nehme ich's. So, und das wollte ich einfach nur mal sagen. Kritik ist angekommen. Ich sah da nicht gut aus, ich kann auch bescheidener sein, alles absolut in Ordnung. Aber die Beleidigungen und teilweise die Unterstellungen, was ich da gelesen habe, sorgt wirklich dafür manchmal, dass ich keinen Bock mehr habe, zu Kino Plus zu kommen. Es ist eh schon weniger geworden, weil ich schon in der Vergangenheit oft angefeindet wurde, weil mir vorgeworfen wurde, wie ich sitze, wie ich aufs Handy gucke, wie ich sonst irgendwas mache. Und irgendwann habe ich dann auch keinen Bock mehr. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie in einer Sendung zu sitzen, wo ich das Gefühl habe, die Zuschauer sind eher froh, wenn ich nicht dabei bin. Ich habe genug andere Sendungen, wo ich das Gefühl habe, da freuen sie sich, wenn ich dabei bin. Und das wollte ich einfach nur mal sagen, es ist keine Drohung oder sonst irgendwas. Lasst uns ein Miteinander finden, wo wir cool sind miteinander. Und bitte unterscheidet zwischen dem, was irgendwie Show ist und was man in einer Sendung irgendwie auch macht, um Leute zu unterhalten, und irgendwie persönliche Angriffe gegen einen Menschen. Ein Unterschied übrigens, warum die Redaktion vielleicht nicht so viele DVDs oder sonstige Sachen kriegt oder Leute, die hinter der Kamera sind, ist, weil sie nicht 300 Kommentare darüber lesen müssen, wie scheiße sie sind. Es ist also immer auch mit dem Job hat's auch was zu tun. Ich habe ein paar Privilegien, die andere nicht haben. Ich habe aber auch ein paar Sachen, die ich habe, die andere auch nicht haben, in negativer Hinsicht. Das wollte ich nur sagen. Als letztes gesehen habe ich einen Film, bei dem ich geheult habe. Weil ich auch tatsächlich
Gefühle habe. Nur kurz, ich möchte noch eine Sache hinzu ergänzen. Denn das finde ich auch noch, sollte man vielleicht noch hinzufügen, oder finde ich, kann man hinzufügen. Er hatte sich nach der Sendung bei uns nochmal in unserem Kino Plus WhatsApp-Chat gemeldet und hat sich dafür bedankt, also Eddie, dass wir das gemacht haben und über die Sachen sich wirklich gefreut, die er bekommen hat. Und das sollte man auch nicht unterschlagen. Das war jetzt hier nicht irgendwie gekünstelt oder für irgendwie was abgreifen oder sonst irgendwas, sondern ich habe im Nachhinein, weil das macht er halt bei normalen Sendungen auch nicht, habe ich dann die Nachricht bekommen und da wurde halt nochmal gesagt, ey, vielen Dank. Ich habe wirklich, es war eine sehr geile Sendung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr über die Sachen gefreut und ich finde, das ist legitim. Ja, also von unserer Seite aus kein Thema. Ja,
ja, es ist, ich weiß ja auch, wie es aussieht.
Und ey, vielleicht auch noch, das mit Parasite war vielleicht dann auch echt wirklich ein bisschen schwammig kommuniziert von uns oder von mir, weil es im Zuge von, weiß nicht, so vielen anderen Dingen waren, wo es dann selbstverständlich war, dass wir die kriegen oder annehmen können. Und dementsprechend, ja, hoffe ich, dass wir jetzt nicht noch weiteren Unmut hervorrufen, sondern dass das Thema damit auch dann erledigt ist.
Es ist ja auch ganz oft so, wir kriegen von den Publishern oder von den Verleihern, kriegen wir eine Kiste voll DVDs und dann können wir selber entscheiden, wie viele wir verlosen oder ob Antje und Daniel oder ich oder irgendwas kriegen. Und das kriegt ihr dann gar nicht mit. In dem Fall war es einfach so, dass da waren 3 oder 5. Und normalerweise gehen dann 2 vielleicht an dich oder an mich und 3 verlosen wir oder 3 verschenken wir oder machen einen Wettbewerb oder ihr kriegt gar nicht mit, dass ihr gar nichts kriegt, weil der Verleiher sagt, ey, zieht euch den rein. Das ist letztendlich auch unsere Entscheidung oft, was wir damit machen. Und in dem Fall war es halt so, ich habe kein Problem damit, werdet glücklich mit Parasite 4K. Ich habe was anderes gefunden, was sehr schön ist. Und zwar gibt es auf Netflix. Und ich möchte an der Stelle einmal dafür Werbung machen. Ich habe extra mich noch nirgendwo großartig dazu geäußert, weil ich hier den Moment wahren wollte, wo ich ein paar Sätze dazu sagen kann. Und zwar heißt es My Octopus Teacher.
Hatte Simon schon mal vor einiger Zeit.
Hat er schon vorgestellt? Ja. Das ist Schwein. Okay, fuck. Ich dachte, ich habe da so einen richtigen Geheimtipp jetzt gefunden.
Nee, den hatte Simon schon vor ein paar Wochen.
Na gut, okay, ich sag trotzdem meine zwei Cents dazu.
Ja, nee, das ist ja.
Weil ich bin, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht sonderlich emotional, wenn es um Tierdokus geht. Ist einfach so. Also ich finde das zwar faszinierend, aber von mir aus kann auch irgendwie ein Wildschwein von einer Schlange gefressen werden. Dann sag ich mir, oh ja, die hat halt Hunger gehabt, ne? So, also ist jetzt nicht ist jetzt nichts, wo ich generell direkt in Tränen ausbreche. Bei My Octopus Teacher geht es um die Verbindung von einem Taucher mit einem Oktopus. Und Verbindung meine ich wirklich, dass die sich, so strange es sich anhört, befreunden. Und du denkst dir, wie kann das sein? Das ist ein Oktopus. Oder andere würden sagen, wie kann das sein? Das ist ein Taucher. Aber es fängt halt damit an, dass er diesen Oktopus sieht und der sich erstmal versteckt, der Oktopus, unter einem Stein. Und dann geht der, schwimmt er da wieder hin. Und dann hält er ihm so einen Finger hin. Dann kommt so eine kleine Tentakel und berührt den Finger. Dann geht er wieder weg. Am nächsten Tag kommt er wieder hin, hält den Arm hin. Dann wickelt sich die ganze Tentakel um den Arm. Und irgendwann hat er ihn auf dem Arm. Ist ein bisschen wie E.T. fast schon. So wie Elliot und E.T. sich aneinander, so, weißt du, wo er den Ball erst reinwirft, dann fliegt der Ball wieder raus. Hat mich wirklich
Bonding.
Bonding, ja. Und das Ganze ist erstens mal unfassbar gut gefilmt. Also es ist wahnsinnige Bilder da in diesem Atoll oder wo der da umhertaucht mit seiner Kamera. Und wie nah der rankommt. Also wirklich teilweise so nah. Normalerweise würde ich sagen, ein Oktopus, ekelhaft, ja. Aber der schafft es, den so nah und so close zu zeigen, dass du wirklich in die Seele dieses Oktopus blicken kannst, ja. Und du hast wirklich das Gefühl, der spricht mit einem einfach nur durch die Augen und durch alles. Es ist alles so faszinierend und es sieht so schön aus. Und es wird auch eine richtige Geschichte erzählt, weil dieser Oktopus hat natürlich auch Feinde im Gewässer, so ein Hai, und wird angegriffen. Und ich will gar nicht zu viel verraten. Und am Ende muss ich wirklich sagen, sind mir einfach die Tränen rausgekullert. Es ist ein, so ein rührendes Ende in einem fucking Oktopus. Und ich bin wirklich, also, es ist natürlich auch ein bisschen dick aufgetragen, teilweise die Geschichte, ja, mit Musik. Und klar, es ist eine inszenierte Dokumentation und du weißt auch nicht, ob alles wirklich so hundertprozentig dann in so chronologisch passiert ist, wie das dann im Film von mir aus erzählt wird oder so. Manchmal habe ich schon gedacht, so, es ist ja fast wie ein Drehbuch, so, ja. Aber ich muss sagen, ich habe einfach nur mal kurz reingeguckt, weil Zach Braff hat es gepostet auf Twitter. Er hat gemeint, so irgendwie in Zeiten wie diesen heilt das irgendwie die Seele des Menschen. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist das? Und dann habe ich so 10 Minuten reingeguckt und ich war komplett hooked. Also My Octopus Teacher gibt's auf Netflix. Und ich empfehle übrigens die Originalversion. Und hier ist warum. Weil der Typ, der Taucher, erzählt es selber. Und er hat teilweise auch so eine richtig bebende Stimme, wenn er das erzählt, so wenn er emotionale Sachen erzählt. Und das macht einen Unterschied, weil ich hab's mir auch teilweise, hab ich's mal auf Deutsch gestellt, und auf Deutsch hat er diese klassische Tierdoku-Erzählstimme. Der Oktopus lebt unter einem Stein. Ab und zu kommt er raus und holt sich sein Essen. So, ja. Also so ein bisschen emotional distanzierte, nüchterne Dokumentarstimme, die man auch aus Millionen von Tierdokus kennt. Aber in dem Fall musst du den Taucher das selber hören. So, du musst seine Stimme hören, wie der erzählt, wie dem die Stimme bebt, wenn er von dem kleinen Oktopus erzählt und so. Das macht echt einen Unterschied. Das ist mein Tipp.
Du hast ihn auch schon gesehen, ne?
Ja, ich habe ihn auf Deutsch gesehen und kann tatsächlich sein, dass es damit ein bisschen zusammenhängt. Ich fand, was du meinst, dieses dick aufgetragen.
Du bist kalt.
Nein, ich mochte den auch.
Wenn das ein Pferd gewesen wäre.
Nein, an sich die Doku mochte ich. Ich hatte wirklich nur Probleme mit dem Voice-Over, weil ich im Deutschen das teilweise sehr esoterisch wirkte. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das einfach an der Synchro liegt und dass es im Original besser wirkt. Und was ich ein bisschen schade finde, dass in der Doku selber nicht ganz hervorging, was die zum Beispiel, womit sie die Doku beworben haben, nämlich, dass der Taucher ja irgendwie, glaube ich, seine Frau verloren hat. Das wird in der Doku gar nicht gesagt, das wird aber im Trailer erwähnt. Und deshalb, da macht das dann, ist es noch mal mehr emotionaler, warum er sich plötzlich dazu entschließt, ins Wasser zu gehen. Und
das wird wirklich, glaube ich, mit keinem Satz erwähnt.
Nee, und wie gesagt, so bin ich auf die Doku aufmerksam geworden, eben durch den Trailer, weil es da erwähnt wird, so meine Frau ist weg und jetzt habe ich mich mit dem Oktopus befreundet. So,
also. Ich habe auch gehört, dass irgendwo teilweise Kritik aufkommt, dass irgendwie eine Liebesbeziehung zu einem Tier, also dass da so irgendwie dem das unterschreibe, wo ich aber auch
das
gesagt habe,
Alter,
das ist völlig crazy. Dann ist aber auch weiß ich, Gorillas im Nebel ein Sodomie-Film oder so, ne? Also, das
die fanden sich einfach sympathisch, der Oktopus und
also
der Mensch.
Ja, und ne, ganz ehrlich, es ist so ein Testament für die Natur, weil es geht nicht nur um den Oktopus, sondern es geht auch um diese gesamte Unterwasserwelt und was für, ja, was es einfach für Mechanismen gibt, die, mit denen wir gar nichts, die wir nicht kennen, ja? Also, wie intelligent dieser Oktopus seine Beute jagt und sich versteckt und wie, was da für, ja, so, was für Abläufe es da einfach unter Wasser gibt, die wir überhaupt nicht kennen und wie krass die Natur ist. Das ist schon.
Ich finde aber halt auch dann echt traurig, wenn es wirklich solche Reaktionen gibt, wie misstrauisch man Freundschaft mittlerweile gegenüber ist.
Hm. Wie meinst du?
Naja, wenn es wirklich Leute gibt, die sagen, ey, das geht in eine zu sexuelle oder in eine zu emotionale Richtung und die dann halt irgendwie mit Lust und was weiß ich gleichsetzen, ja. Und dann aber. Ja, also was sagt das aus über das Verständnis oder die Anerkennung von Freundschaft?
Weißt ja, du? Vor allen Dingen völlig irre. Jeder Hundebesitzer hat mittlerweile ein eigenes Instagram-Profil für seinen Hund und ich sehe, die sich Zungenküsse geben mit ihrem Hund. Ja, und Geschenke, ja, siehst du nicht Hundebesitzer, die sich die den Mund aufmachen und sich abschlecken lassen von ihrem Hund? Ja,
doch, das habe ich
schon. Ja, das ist ein Zungenkuss.
Halt ja schon, wenn die zusammen in einem Bett schlafen.
Ja, und also, da sagt keiner was, aber kaum taucht mal einer und gibt einem Oktopus einen Fistbump, ist gleich, oh, was ist hier los? Also, nee, ganz ehrlich, da mache ich nicht mit. Das ist, auf den Oktopus lasse ich nichts kommen. Also, gut, bin ich zu viel verraten, aber
ja.
Die leben auch nur ein Jahr übrigens.
Eins nur?
Wird in dem Film sein, also das ist auch schon was für ein Scheiß, also wenn du weißt, dass dein, also sie wissen es ja nicht.
Wissen sie nicht.
aber es ist schon, naja.
Vielleicht kann man es ihnen irgendwann mal beibringen. Werden sie ihr Leben bewusst erleben. Du
solltest vielleicht ein bisschen schneller essen.
nicht so lange auf die Jagd gehen.
Ich habe noch einen Film gesehen, aber ich glaube, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ne?
Wieso denn?
Weiß ich nicht, hat schon rot geblinkt. Cutterhead habe ich endlich gesehen.
Den mit dem Bohrkopf?
Ja.
Und den fandst du gut, ne?
Ich fand ihn gut.
Ja.
Also ich fand den. Der hat natürlich auch hier und da seine Längen, aber ich fand den teilweise sehr intensiv. Und ich muss sagen, diese, also ganz kurz, das ist ein, der lief auf irgendeinem Fantasy-Filmfest, glaube ich.
Genau, ja.
Ist schon 2 Jahre alt oder so. Du hast mir den mal empfohlen und der handelt von einer Reporterin, die in so ein Bohrloch geht oder was, ein Tunnel, die wollen einen Tunnel bohren.
Ja, genau, es ist irgendwie ein großes Bauprojekt mit einem Tunnel und da ist halt so ein riesengroßer Bohrkopf am Werk und sie soll sich das Ding halt mal angucken.
Es ist halt ein paar hundert Meter unter der Erde und es fängt schon geil an, so wie die Half-Life-Eröffnungssequenz, wo die in so einem Aufzug einfach tief unter die Erde geht und so. Und dann, baut schon so eine Bedrohung auf, wo du denkst, Alter, niemals würde ich, warum beschreibt die nicht einen Bericht über einen Zoo oder so? Weißt du, warum willst du? Und dann gibt's natürlich eine Panne und dann ist die eingesperrt noch mit zwei Typen, die da arbeiten in so einem kleinen Mini-Raum, ist fast wie so ein U-Boot-Film, kann man schon sagen, ne? Und die können da nicht raus wegen Druckluft und keine Ahnung und der Sauerstoff wird leer. Und es geht dann halt wirklich, ist jetzt ein Spoiler, aber ich muss es eigentlich schon sagen, was ich so krass fand.
Spoiler?
Kleiner Spoiler, am Ende gibt es halt eine Szene, da ist sie und noch ein anderer am Überleben und die haben so einen
Luftbeutel.
So ein Luftbeutel, wo sie reinatmen muss, da wird quasi die eigene Luft recycelt, glaube ich, so habe ich das verstanden, so dass man aus keiner Luft sozusagen ein bisschen Luft machen kann. Und sie müssen sich diesen Schlauch gegenseitig quasi geben, um zu überleben. Und du merkst halt, am Anfang machen sie noch so jeder 2 Sekunden, dann ich, dann du, dann ich, und plötzlich wird die Luft weniger. Und du merkst richtig, wie der Mensch merkt, okay, ich sterbe hier, es gibt nicht mehr genug Luft und dann 1 Sekunde länger an diesem Beutel atmet und das bedeutet, sie hat 1 Sekunde weniger Luft und in diesem Raum ist keine Luft mehr. Und dann siehst du richtig, wie sie dem das so aus dem Mund reißt, gib mir, ich brauche auch Luft. Und die können aber nicht reden, weil Reden Luft verschwendet. Und das ist so eine beklemmende Szene und so intensiv umgesetzt, dass ich wirklich da saß und ich kenne halt auch, also es gibt eigentlich fast nichts Vergleichbares, was ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, endlich mal wieder so eine Form von Schock oder Horror, die ich in der Form so noch nicht gesehen habe. Und das fand ich schon ganz schön eine heftige Szene, muss ich sagen.
Plus dem matschigen, also
in dem der Schwamm, du siehst, es ist also sehr, sehr beklemmend. Aber es kommt halt auch dieses, also die waren halt vorher wohlwollend zueinander. Und du siehst halt, wenn wirklich Shit hits the Fan, ja, also wenn wirklich um Überleben gibt, wie der Mensch dann einfach nur noch dieser Überlebensinstinkt einsetzt und sozusagen nur noch der Stärkere sozusagen gewinnt. Also Ist nicht so, keine Sorge, das ist kein Spoiler. Aber, diese Szene fand ich, die ist mir im Kopf geblieben. Das ist für mich schon eine Szene, die ich glaube, ich abspeichern werde. Und das habe ich, wie gesagt, lässt er oft genug über Horror-Thriller, weil die nichts Neues bieten. Und da fand ich, war das mal ein anderer Ansatz.
Es war eine europäische Produktion, glaube ich, ne? Kommt aus Schweden oder Dänemark oder sowas.
Ist aber auf Englisch, der Film, ne?
Ja, vielleicht Co-Produktion.
Rasmus Klosterbro.
Ja, ist, glaube ich, eine
Kopenhagen, ja.
Ja. Und wurde auch mit deutschen Geldern, glaube ich, mitfinanziert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Der hat auch sonst nichts gemacht.
Antje, jetzt, bevor wir in die Werbung gehen, schnell noch, hast du irgendwas auf dem Zettel?
Ja, ich habe einen Film gesehen, den wir eigentlich in den Neustarts besprechen müssten, aber wir hatten nicht auf dem Schirm, dass den irgendjemand gucken kann. Ich habe nämlich heute Morgen Der Hexenclub geguckt. Die Fortsetzung von The Craft aus, ich glaube, 1998. Und ist der zweite
Hexenfilm, ne?
Genau, ist der zweite Hexenfilm, der diese Woche ins Kino kommt. Und es ist, wie gesagt, ich kenne das, ich weiß nicht, kennst du das Original?
Ich hab den einmal gesehen, ja.
Von 96 gibt es einen Hexenclub.
Genau,
ja, davon das ist der mit Feruza Balk, oder?
Ich weiß nicht, mit wem irgendwie. Jedenfalls im Original heißt der The Craft. Jetzt die Fortsetzung offenbar heißt The Craft Legacy im Original. Ist eine Blumhouse-Produktion. Und es geht um vier Mädels, oder eigentlich eher um drei Mädels, die einen Hexenclub gründen, die halt jede von den dreien hat irgendwann herausgefunden, dass sie eine Hexe ist. Und dann kommt ein neues Mädchen an die Schule und sie stellen fest, okay, wenn die dabei ist, dann sind wir irgendwie komplett, weil jede Hexe hat ein Element, das ihr zugeordnet wird und eine Himmelsrichtung und davon gibt es nun mal vier und wenn sie zu viert sind, dann haben sie noch mehr Kräfte, als wenn sie alle drei alleine sind. So. Und,
ich bin voll gecharmt.
Ich habe Charmed nie gesehen, aber es ist, glaube ich, dieselbe Zielgruppe, würde ich sagen. Noch mit David Duchovny dabei und Michelle Monaghan, also auch gar nicht so schlecht besetzt.
Der Neue jetzt, ne?
Genau. Und ich muss sagen, also dass man den Film, also ich glaube kaum, dass man den Film irgendwie als Horror bewerten kann, beziehungsweise vermarkten kann. Blumhouse Productions hat ja mehrere Logo-Variationen, also sowohl für Horror als auch für Thriller, als auch für alles andere, dass sie das Horror-Logo
Fantasy
genommen
Island.
Zum Beispiel, ja. Dass sie das Horror-Logo genommen haben, macht überhaupt keinen Sinn. Es ist ein Coming-of-Age-Fantasy-Film. Und ich fand den überraschend sympathisch, dadurch, dass die vier Mädels echt eine angenehme Chemie untereinander haben, dadurch, dass es viel um Ausgrenzung, um Erwachsenwerden, um Entdeckung der eigenen, ja, auch ein bisschen Sexualität und so geht, fand ich den echt sympathisch. Auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass in den USA wurde der gemischt aufgenommen, kann ich mir auch daher erklären, dass in dem Film kaum was passiert, so doof das klingt. Also von 90 Minuten ist 70 Minuten, wir entdecken unsere Kräfte und leben halt ein Alltag als jugendliche Mädchen, die halt zufällig auch hexen können. Dann gibt's irgendwann einen Konflikt, der in den letzten 10 Minuten so schwammig dahin gekleistert ist. Aber ich fand den angenehm und nett und sympathisch. Kein herausragendes Skript, keine herausragende Geschichte, aber einfach das Feeling hat mir gefallen.
Und klingt aber auch, also von dem Anfang zumindest, den du erzählt hast, klingt's halt fast 1:1 wie der Vorgängerfilm.
Okay. Also ich finde den Vergleich mit Charmed tatsächlich, ohne Charmed jetzt regelmäßig gesehen zu haben, aber glaube ich ganz gut, weil ich könnte mir das auch als Serie vorstellen, wo dann halt, wie gesagt, mit vier sympathischen Hauptdarstellerinnen und die dann Abenteuer durchleben. Also
das Original wurde auch in der Horror-Noir-Doku gesprochen.
Echt?
Ja.
Oh. Habe ich nicht mehr in Erinnerung, ehrlich gesagt.
Ja.
Ist schon eher jünger, also ich habe jetzt den Trailer hier gerade geguckt, also schon ein bisschen jünger.
Auf jeden Fall, der wird nie mehr, also wenn der jetzt eine 16 gekriegt haben soll, würde mich doch sehr wundern. Also ist, glaube ich.
Ich wundere mich gerade sowieso über einiges, ne? Also,
ja, stimmt.
Was die FSK angeht. Aber
also
gut.
Ich sag mal so, es ist harmloser als der andere Hexenfilm, der diese Woche startet.
Okay, gut. Das ergründen wir gleich nach der Werbung. Nein, nicht direkt nach der Werbung, da geht es erstmal um Mandalorian, aber wir schalten noch unseren guten Freund Steven hinzu. Und ja, bis gleich. Hallo und willkommen zurück. Da ist meine Kamera. Zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Eddie und mit Steven.
Ich freue mich.
Ja.
Hallo. Danke. Oh, das fühlt sich gut. Dann machen wir weiter.
Oh. Ah ja. Liebe in Zeiten der Corona. So.
So darf man.
Und der ist kein Oktopus, also Probleme gibt's auch nicht.
Ja, stimmt. Siehst du?
Steven, du bist gerade wo? Irgendwie was, der goldene Schuss oder sowas, ne?
Nee, der goldene Schuss klingt echt pervers. Nee, ich bin im Studio Hamburg und zeichne hier gerade 5 Gold Rings auf. Das ist eine Sendung, die in Gott anschaut. Der goldene Schuss. Gab es aber auch mal. Erinnert ihr es noch?
Eben. Das gab doch hier mit dieser Armbrust, die du auf diese. Genau.
Weißt du, mit Rudi Carell?
Nein, das war, mit wem war das? Rita Werner oder so? Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, genau. Nee, ja, aber das mache ich nicht.
5 Golden Rings. Ah, das ist die Sat1-Sendung, ne?
Genau.
Cool, cool. Ja, Steven, wir haben dich ja aus verschiedenen Gründen eingeladen.
Hoffentlich.
Ein Grund ist natürlich, weil wir dich immer gerne sehen wollen. Du warst in letzter Zeit doch wieder mal viel unterwegs, privat auch noch ein bisschen Action gehabt und dann plötzlich bist du erstmal eine Zeit lang nicht da. Jetzt hast du
ja
die Chance.
Jetzt komme ich ja wieder. Jetzt bin ich ja virtuell zu sehen und nächste Woche bin ich ja physisch da.
Ja, er hat versprochen, nächste Woche 100% anwesend zu sein.
Dann will ich auch wieder da sein. Kann ich nächste
Woche? Kannst du nächste Woche?
Weiß ich nicht, muss ich checken.
Okay. Gut. Ja, liebe Freunde.
Ich moderiere der goldene Schuss.
Mit mir als Kandidat.
Ja. Steven, ganz schnell. Ja. Ganz schnell. Was hast du als letztes gesehen?
Oh, ey, ich habe mich so gefreut auf diese Frage, weil ich habe versucht, mir 2 Filme reinzupfeifen und in meiner langjährigen Karriere als Kino- und Serienfan habe ich sie beide nicht zu Ende geguckt.
Oh Mann.
Diesen Halloween-Film mit Adam Sandler, ich habe es nicht geschafft. Das war schlimm. Ich habe ihn nach 10 Minuten ausgemacht. Und dann habe ich mir hier Project Power versucht anzugucken mit Jamie Foxx. Und der hat mich einfach total kalt gelassen mit Joseph Gordon-Levitt. Und den habe ich auch nach einer halben Stunde ausgemacht. Aber was ich richtig geil fand, weil ich ganz viel gehört habe im Vorwege und ich mich nicht rangetraut habe, ich habe mir Hamilton angeguckt.
Hm. Ja.
Und ich muss sagen, ich war richtig begeistert. Ich fand es richtig, richtig, richtig gut.
Ja, kann ich total verstehen.
Ja, fandst du auch? Und ich fand den Typen, der den englischen König spielt, der hat ja, sag ich mal, ich glaube im Ganzen in diesen 2,5 Stunden, die das Musical geht, 3 Auftritte.
Mega.
On point. Ja. Wie der singt, die Mimik, wie der damit spielt. Super, also ich bin total begeistert und es soll ja angeblich auch nächstes Jahr, wenn man dann wieder darf, gibt es ja, glaube ich, auch in Hamburg eine Hamilton-Basis. Ich weiß nicht, wo das aufgemacht werden soll, aber es soll ja auf jeden Fall nach Hamburg kommen, das Musical. Aber den fand ich super.
Ich stimme ich voll zu. Hamilton, man hat ja im Vorfeld schon viel davon gehört, ne? Und ich habe dann auch auf Disney Plus, als er dann kam, zum ersten Mal gesehen, mit meiner Frau zusammen, und die ist ja so Musical-Fan. Und seitdem, und das ist wirklich ungelogen, läuft jeden Tag der Soundtrack, weil. Ja.
Alexander Hamilton.
Ja, genau. Und entweder, wenn es nach Hamburg kommt oder irgendwann der Traum, dass man natürlich irgendwie in Broadway, New York oder vielleicht auch in London gibt es das ja auch, zu gucken, dann will sie ready sein, um mitzusingen. Und es ist schon recht weit, muss ich sagen. Und ich mittlerweile zwangsläufig auch. Der Soundtrack und diese ganzen Stücke, die wachsen auch an einem. Also beim ersten Mal ist man auch natürlich sehr überfordert, weil es sind sehr viele Musikstücke, es geht sehr lang und dann noch die geschichtlichen Sachen und so. Aber je öfter ich jetzt diese Songs höre, desto mehr verstehe ich auch die Lyrics und alles macht mehr Sinn und so. Und es ist wirklich unfassbar, was der hier, wie heißt der, Lin-Manuel Miranda, was der, also sich das alles auszudenken, aufzuschreiben, zu choreografieren und so, das ist schon, also wow. Kann man nicht
willing
sagen.
To wait for it.
Ja,
ja, aber wie gesagt, also ich finde der Typ, der den englischen König spielt, also weil du es eben gerade angesprochen hast, textlich, ne, von der Tonalität, von der Art und Weise, wie das vorträgt, Hammer. Ich habe mir diese Szene, glaube ich, 10, 15 Mal hintereinander angeguckt, weil ich total geflasht war.
Jonathan Groff ist das, genau.
Das ist einer der beiden Agenten aus Mindhunter.
Ja.
Genau. Und ich komm mit, Etienne, mit dir und deiner Frau.
Ja, let's go. Das ist auch der Typ, der den bei Frozen den Schneemann spricht. Übrigens.
Genau. Ja. Und dank Disney Plus ist jetzt auch endlich mal dieses Spuckbläschen zu erkennen, was er die ganze Zeit auf der Lippe hatte, während er singt.
Ja, stimmt.
Ist er dafür bekannt?
Er hatte eine Passage, der, ich glaube, das ist so vom Ansatz des zweiten Refrains, wie das dann rauskommt. Aber es ist, passt ja. Also ich finde, er spielt das mit so einer großartigen kindlichen Arroganz und mit so einem Engagement und einer Leidenschaft. Also ich finde es auch super. Weil genau das, was Etienne gesagt hat, Wahnsinn, dass dieser Lin das alles geschrieben hat und choreografiert hat und Musik und so. Das echt muss man erstmal schaffen.
Ja, cool. Ja, aber dann, wo wir doch bei Disney Plus jetzt direkt sind, machen wir doch auch direkt mit Disney Plus weiter. Denn wir haben heute mal entschieden, die ganze Sache ein bisschen vorzuziehen. Die braucht nämlich ein bisschen Zeit. Wir haben eine neue Ausgabe Streamcastle und der geht es um Mandalorian Staffel 1.
Thank you.
Ja, wir haben gefragt, anlässlich des Starts der zweiten Staffel, der jetzt morgen stattfindet, ne? Morgen ist der 30. oder?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und da haben wir natürlich intern uns gefragt, aber auch dann die Community gefragt, was sind eure drei Lieblingsfolgen von der ersten Staffel Mandalorian? Und wir haben dann auch noch darüber hinaus ein wenig gesprochen über die Lieblingsszenen, also was so die denkwürdigsten Momente sind. Denn im Nachhinein habe ich festgestellt, bei Mandalorian gab es meiner Ansicht nach für einen Star Wars-Fan, wie ich es bin, doch relativ viele Szenen, die mir im Kopf hängen geblieben sind. Momente, Bilder, das Zusammenspiel von Musik, Darstellern und der Action oder sonst irgendwas. Und deswegen haben wir auch euch oder nach, also die Zuschauer, wie halt auch unsere Kollegen nach den Lieblingsmomenten gefragt. Und Antje ist die Einzige, die gar nichts
Nein,
gesehen hat, ne?
Ich bin nur Staffage. Ich höre zu und
Gucke
mal, ob ich dann Bock habe, das zu gucken. Ich spoilere ja, aber aller Voraussicht nach wahrscheinlich eher nicht.
Ja. Jeder von uns hat eine eigene Top 3 abgeliefert. Steven, ich würde einfach mal vorlesen, was wir alle so gesagt haben, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller, ja?
Ja, cool.
Unser lieber Kollege Andi hat auch mitgemacht. Der hat auch ein paar Szenen geschickt. Der hatte unter seinen Top 3 Folgen Chapter 6, The Prisoner. Der hatte Chapter 7, deren Titel ich jetzt leider nicht mehr weiß. Und der hatte Chapter 8, Redemption. Also Folge 6, 7 und 8. Die fand er ziemlich gut. So, dann Etienne hat Folge 2. The Child hat Folge 6, The Prisoner. Und hat Folge 8, Redemption. Ja.
Oh.
Steven hat ebenfalls Folge 6, The Prisoner, Folge 2, The Child und dann Chapter 4, also die vierte Folge, deren Titel ich leider auch nicht genau im Kopf habe. Und ich habe ebenfalls Folge 2, The Child, Folge 6, The Prisoner und ich habe tatsächlich dann noch Chapter 3 genommen, die dritte Episode. Und daraus hat sich folgende Top 3 ergeben. Zack.
Ha, da hab ich Jackpot.
Ja?
Ja, genau meine drei.
Aber jetzt mal Steven.
Ja.
Ja. Steve, warum Folge 4? Was hat dir an Folge 4 so gut gefallen?
Ich fange vielleicht einmal ganz kurz vorne an, um Antje auch ein bisschen zu begeistern. Also ich war ja in einer kleinen Krise mit dem Star Wars Universum. Ne? Das habe ich ja schon mehrfach betont und gesagt. Und The Mandalorian hat mich zurück auf den Pfad gebracht. Ich finde es einfach toll, was sie da kreiert haben. Ich mag es total gerne, dass die Folgen in sich geschlossen sind, ohne dass, also es gibt natürlich einen langen Cliffhanger, ne, das ist natürlich Baby Yoda und The Mandalorian und wohin geht's. Aber ich finde, jede einzelne Show hat so viel Nettigkeit und vor allen Dingen, du siehst auch, dass alle eine andere Handschrift haben, trotzdem im selben Universum spielen. Und ich fand Folge 4 einfach aus zwei Gründen. Nummer 1, der AT-ST, ne, also das ist ja eine Geschichte, die hatte ich früher auch als Spielzeug, also damals in den 80er Jahren oder was, Ende der 80er oder Mitte der 80er Jahre. Das hat mich daran total erinnert und ich fand vor allen Dingen cool, dass, also das ist Max, der geht hier durch.
Hallo
das
Max.
Ja, genau, Max ist jetzt da hinten. Genau. Also AT-ST und ich fand ehrlich gesagt, mich hat diese Liebesgeschichte in Anführungszeichen berührt, ehrlich gesagt. Also weil ich finde, der hat nochmal deutlich gemacht, dass der Mandalorian so gefangen ist in dieser Gilde und in seinen Emotionen, die er ja zum ersten Mal offenbart, als er Baby Yoda trifft, ihn dann im Endeffekt ja auch in Folge 3 ist es ja, wo er ihn befreit, ne?
Genau.
Oder?
Ja.
Genau. Wo er ihn befreit und in Folge 4 fand ich es einfach nett. Also ich, AT-ST, ich fand den einfach super. Deswegen hat mir die gefallen. Deswegen habe ich sie aufgeschrieben.
Ja. Was ist noch eine Lieblingsszene von dir gewesen? Was hast du geschrieben? Ja, Baby Yoda taucht auf.
Ja, Folge 1. Das fand ich super. Ja, ich fand das total witzig. Ich meine, das haben ja Joko und Klaas dann in einer Sendung nochmal nachgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, zufällig mit einem Baby-Steven-Puppe. Aber ich fand das schon, keine Ahnung, ich habe nichts erwartet. Ne? Also ich wusste natürlich, dass Baby Yoda irgendwann auftaucht. Aber diese Figur, wie sie dann da sitzt und guckt, ich fand's cool. Ich fand's einfach richtig geil. Ich habe mich gefreut über Baby Yoda. Deswegen fand ich das so einprägsam.
Ja, und dann der Kampf der kompletten Mandalorianer-Gang gegen die Kopfgeldjäger in Folge 3. Ja, das finde ich halt auch ein geiles Bild, ne? Also diese, wie er so, ist super.
Ja, super. Ja, ich meine, ganz im Ernst, also Boba Fett, ne? Also wenn du die alten Geschichten, die alten Filme anguckst, aber dann, wie er da auf einmal in der ausweglosen Situation ist gegen die anderen Kopfgeldjäger und dann kommen die anderen Mandalorianer darüber geflogen und du denkst so, das war Gänsehaut. Ich fand's super. Das fand ich super cool. Das ist für mich eine epische Szene. Sieht doch so geil aus, kriegst du mal an. Das ist doch der Hammer.
Ja, deswegen, also das ist auch mit ein Grund, weswegen ich Folge 3 mit dazu genommen habe. Aber Folge 3 war auch, da hat er ja diese Mini-Raketen in der Hand. Und dann ist diese Situation, dieser, wo
umzingelt ist.
Ja, genau, wo er umzingelt ist und er sich dann so niederkniet und die Dinge halt alle im Raum fertig machen. Du hast wieder Werner Herzog drin, aber ein Moment ist da ja auch in der Folge drin, den hat auch die Community sehr oft genannt. Das ist der Moment, wenn er die Kugel, glaube ich, auf diese Kupplungs wieder, also auf seinen Hebel wieder drauf schraubt. So, ja, da sehen wir ihn jetzt. Also
Bibi, oder?
Genau, wo er halt feststellt.
Bibi hat die Folge geklaut, ne? Ja,
genau. Das war so, das war ein Moment, den hat die Community ein paar Mal genannt. Und da muss ich auch sagen, den finde ich auch großartig. Weil in dem Moment, meine ich, realisiert er hat doch mehr Gefühle für diesen kleinen Knirps. Und entscheidet sich ja gegen seinen Kodex so gesehen. Oder ich weiß nicht, oder halt im Namen seines Kodexes. Und befreit ihn halt wieder aus der Gefangenschaft der ehemaligen Stormtrooper. Und deswegen, ja, die dritte Folge finde ich auch, ist ein wesentlich wichtiger Bestandteil der ganzen Staffel. Und deswegen habe ich die mit in meine Top 3 gepackt.
Überhaupt finde ich, was der Serie gut gelingt, ist, dass sowohl der Mando als auch Baby Yoda, die ja, also Mandos Gesicht siehst du nicht und Baby Yoda ist entweder eine Puppe oder CGI oder so. Und trotzdem schaffen sie es sehr viel Emotionen irgendwie aufzubauen untereinander, ja. Also das ist ja gar nicht so einfach, wenn du nicht echte Schauspieler siehst oder so. Und es gelingt durch solche kleinen Szenen, da gibt's ja viele kleine Szenen zwischen Baby Yoda und Mando und das macht die Serie, finde ich, auch sehr gut, ja.
Ja, für mich.
Aber das finde ich auch ein Achso, Entschuldige.
Sag.
Nee, ich finde, Etienne hat da was absolut Treffendes gesagt. Du musst dir ja mal vorstellen, er hat ja die ganze Zeit diesen Helm auf, ne? Und du siehst ihn ja in der kompletten ersten Staffel ja nur ein einziges Mal. Und ich finde, das ist fast im Zusammenhang mit dem, wie du ihn sonst erlebst, enttäuschend, weil du fieberst immer mit ihm mit. Also ich weiß nicht, ob er das durch die Körperhaltung, durch so ein paar Kleinigkeiten hinkriegt, aber du spürst die ganze Zeit, was in Mando, wie sie ihn ja alle nennen, vor sich geht. Und das finde ich super. Also das musst du auch erstmal schaffen, ne?
Ja. Aber der Helm ist halt auch geil.
Ja.
Muss man leider mal sagen.
Der Helm ist geil. Zeitloses Design, ne?
Ja. Ja, ich habe halt bei Kapitel 2, das ist für mich die Folge mit meinen Magic Moments, glaube ich, mit den meisten. Ich mag halt am Anfang direkt, wenn sie durch die Wüste laufen, diese Bilder von Baby Yoda in seiner Kugel. Und ey, guckt's euch an. Ich finde das großartig.
Ja.
Ich finde das wirklich geil. Das erinnert mich halt an.
Mit dem Jawas auch kloppt. Das ist doch in 2, ne?
Das ist auch in 2, ja. Das ist halt dann auch mein zweiter Highlight-Moment der ganzen Staffel. Aber hier diese Bilder, ich fand das so geil. Das hat mich halt an Lone Wolf in Cup erinnert. So eine alte Samurai-Serie über einen Ronin und sein kleines Kind, der durch Japan zieht mit dem Kind. Und ich finde, das sieht halt einfach Hammer aus.
Auch Kung Fu, ne?
Ja, so ein bisschen. Aber wie gesagt, das Kind ist ja noch entscheidend. Ja. Er nimmt da halt seinen Sohn mit. Und ja, aber auch in Folge 2, und das ist so mein absoluter Lieblingsmoment, weil er mich so derartig an Indiana Jones 3 erinnert hat. Das ist der Kampf auf dem Sandcrawler, also auf diesem Java-Panzer.
Ja.
Dass er wirklich so von der Mucke, von den Aktionen her, wie er sich hochhangelt, hat auch hier, das hat so ein bisschen dann auch wieder von Return of the Jedi auf Jabbas Wüstengleiter so ein bisschen das Feeling. Und fand ich einfach.
Ja, das war auch die Folge, deshalb habe ich die Folge auch nominiert wegen den Jabbas und weil das halt auch so zeigt, dass diese kleinen, die sind ja in der Geschichte, in der Star Wars im Kanon sind die ja eigentlich immer so kleine Wuselfiecher, aber mit denen geht ja eigentlich alles los.
Ja.
Ne? Also, das ist ja eigentlich der Kick-Off, sind ja eigentlich die Jawas. Hätten die nicht R2-D2 und C-3PO aus dem Sand gezogen irgendwie oder gekidnappt, sagen ja auch manche, dann wäre es ja gar nicht losgegangen. So, und deshalb erstmal die pure Freude, den Sandcrawler und die Jawas zu sehen. Und dann sind es halt kleine, raffinierte Wesen.
Ja.
Wichser, okay. Und er kommt ja auch, er ist der große Mando und er geht dahin, er hat die Waffen.
Bitte?
Die kommen ja eher sympathisch rüber.
Ja, ja, klar, aber die sind halt, die wissen sich schon zu verteidigen und ihrem Geschäft nachzugehen. Ich meine, es sind ja Scavenger, also die looten ja alles weg irgendwie. Und er kommt da erstmal hin, so schwer bewaffnet ist der große Typ, und die machen ihn da einfach platt. Also er hat ja keine Chance im Prinzip gegen die. Und das fand ich irgendwie auch sehr schön. Es war ein schöner Start in die Serie.
Und dann, ja, aber ey, jetzt mal Steven, come on, das sind schon ein paar Arschlöcher. Die klauen ihm das Schiff weg. Und dann kommt er hin und sagt, ey, gib mir mein Schiff zurück. Und dann sagen sie, ja, gib mir deine Waffen. Und dann kommt dieser geile Spruch. So. Dann kommt dieser geile Spruch.
Was willst du denn in der Wüste machen?
Ja, aber was willst du in der Wüste machen? Das ist doch trotzdem nicht nett. Und dann sagen sie.
Der erste ein Kopfgeldjäger.
Ja, aber er macht seinen Job richtig. Die erpressen dich einfach. Und dann sagt er, und dann kommt dieser geile Satz: Weapons are part of my religion. Ja, das fand ich schon mal. Er sagt ja nicht viel in den ersten drei Folgen, aber die Sachen, die er sagt, die sind immer so on point, die sagen so viel zu dieser Figur aus. Ja. Und da in dieser Szene halt auch wieder. Und dann sagen sie, ja, okay, du gibst mir nicht dein Raumschiff, du gibst mir nicht deine Knarren, dann hol eben dieses Ei von Ulf, was wir haben wollen, so, ja. Take it or leave it so, friss oder stirb. Und dann kommt eine von Eddies Lieblingsszenen, ne? Mit dem Matthorn.
Ach ja, genau, mit der Kampf mit dem Matthorn. Und das ist halt auch so ein Magic Moment, weil auch da kriegt er wieder. Derbe auf den Sack erstmal, was ja echt schon so wie so ein roter Faden ist. Er ist schon gut, er ist schon ein krasser Typ, aber er ist halt auch nicht ein Superheld im klassischen Sinne. Ja, das finde ich erstmal schon mal gut. Und dann gibt's halt diesen Fight mit diesem Matthorn, was ich schon irgendwie sehr sympathisch finde. Und dann gibt's aber hier die Szene, wo er zum ersten Mal checkt, dass Baby Yoda irgendwas macht. Er kennt ja die Macht noch gar nicht. Er ist damit ja nicht vertraut. Er weiß es nicht so wie wir. Ja klar, ist ein Force Lift oder so, sondern er denkt sich nur, was zur Hölle? Und dann sieht man da kleine Baby Yoda. Oh, guck mal, ihr Klein, ganz angestrengt. Und er rettet ihn einfach. Baby Yoda rettet ihm den Arsch.
Aus dem Nichts.
Und es ist, ach Gott, ich krieg, guck mal hier. So Gänsehaut, dieses kleine.
Die sehe ich ja sogar von hier.
Ja, Mann, das ist wirklich so süß, dieses, wie es ihn rettet.
Ja.
Oder?
Und aber, das fand ich einfach eine schöne Szene. Also Folge 2 steckt voller Highlights. Was hast du denn noch, Eddie? Du hast doch auch noch was gesagt. Ah ja, gut. Ja, du hast
Eddie und du, ihr sagt ja beide da die ganze Zeit schöne Sachen, weil dieser Vergleich mit Indiana Jones ist nett, weil er so ein bisschen so der tollpatschige Held ist, aber seine Stimme im Original, ne, also von Pedro Pascal, hat ja so ein bisschen was von Christian Bale als Batman, die ist auch so ein bisschen tiefer und so ein bisschen ruhiger. Ich finde es so spannend, dass Männer ziehen Rüstung an und sprechen auf einmal tiefer. Vielleicht muss ich das auch mal machen.
Ja, also. In Zukunft deine Podcasts immer in Rüstung.
Ja, oder den goldenen Schuss mache ich in Rüstung.
In goldener Rüstung.
Und meine Stimme tiefer.
Ja. Aber apropos tiefe Stimme, da kommt nämlich dann mein dritter Magic Moment zum Tragen. Das ist tatsächlich der Anfang, also mit die erste Szene, die wir aus dieser Serie sehen, wenn er zu dem einen Objekt oder zu der einen Beute sagt, I can bring you in warm or I can bring you in cold.
Ich kann dir mehr Kredits besorgen.
Ja gut,
ich kann dich warm ausliefern. Oder auch kalt.
Das ist geil. Das ist das Erste, was er, glaube ich, mit sagt, so, oder noch einen Satz vorher, aber mehr brauchst du nicht an Einführung. Ja. Ich finde die ganze Einführung von ihm, finde ich schon echt cool. Wenn er da reinkommt und er sagt, du hast meinen Drink verschüttet und so. Und dann dieser Spruch am Ende macht einmal klar, was ist das für ein Typ. Super. Ja, Eddie.
Und wie bringt er ihn rein? Kalt.
Kalt, genau. Er friert ihn nämlich in Carbonit ein, ne? Ja. Was ziemlich cool ist. Ja, du hast dann noch tatsächlich Mando am TIE Fighter. Das ist eine ziemlich späte Folge, das ist die letzte Folge.
Das ist die 8, ist schon 8, oder?
Ja, das ist schon 8.
Ja. Genau, das ist
die letzte. Das ist doch die von Taika Waititi, ne?
Genau.
Das ist die letzte Folge, ist eigentlich schon aus dem Showdown im Prinzip. Und das fand ich einfach geil, wie genau die Szene hier, wie er sich da dran zieht und so. Jetzt kann er natürlich sagen, okay, ist das wirklich machbar oder so, aber wo sieht man sowas schon mal? Das ist auf jeden Fall eine Action-Szene, die man so im Star Wars-Universum noch nicht gesehen hat. Einer, der auf dem TIE Fighter da sitzt und das macht und dann versucht, den so abzuschütteln und so. Und das finde ich irgendwie.
Ja, ich habe ja irgendwie eine Theorie, ne?
Hä?
Ich habe ja eine Theorie zu dieser Szene. Ich glaube ja, dass Tom Cruise das wirklich gedreht hat.
Ja, tatsächlich, der hat ja auch einen eigenen TIE
Fighter. Er hat einen eigenen TIE Fighter.
Wir haben im TIE Fighter zu arbeiten.
Und hoch ins Burkina Faso und so, ne? Nee, also egal.
Ja, es hat mich auch so ein bisschen erinnert an Luke Skywalker in Empire mit dem AT-AT.
Ja.
Wenn er sich so hoch macht, das ist so ein bisschen, er hier geht auch ran und nah am Objekt sozusagen nutzt er seine Tools, um es zum Crashen zu bringen. Es war zumindest in meinem Kopf so eine kleine Reminiszenz. Und war halt einfach eine geile Action-Szene.
Ja. Aber eine Action-Szene triumphiert dann auch, also glaube ich, bei ziemlich vielen Leuten, sowohl bei den Zuschauern, auch bei dir. Das ist tatsächlich, das hast du als IG-11-Action bezeichnet. Ja. Und ich denke mal, du meinst aber schon den Finale, die finale Action mit ihm, genau. In Folge 7, ne? Oder?
Ja, genau. Ja. IG-11 ist, ist der Roboter, der da. Und
Das ist eigentlich ein glorioser Moment, muss man mal echt sagen.
Ja, der spielt halt auch im gesamten Film. Wird auch gesprochen übrigens von Taika Waititi. Und ist einfach bis dahin gibt's halt ordentlich Action mit ihm. Der ballert gut alles ab und so. Und dann opfert er sich am Ende selbst. Also hat natürlich auch eine gewisse emotionale Tragweite. Und ich fand einfach dieser Roboter, ich fand's eigentlich fast schon ein bisschen schade, weil er so ein bisschen Highlight auch. Ne? Also so der Sidekick.
In der ersten Folge, die Ballerei, wenn er mit Mando zum ersten Mal zusammenarbeitet, so ein bisschen. Das war auch eine
Yoda zu finden.
Ja, genau, das war auch eine Szene, die auch in der Community öfter mal genannt worden ist. Ich muss auch sagen, dafür, dass der eigentlich nur so ein Zylinder ist mit so zwei.
Das meine ich halt. Ist ja auch ein Roboter, den man schon aus der Originaltrilogie kennt. Und umso mehr freut es einen, wenn man dann so Funktionen, die nie zum Einsatz kamen. Also ich hatte den auch als Actionfigur zum Beispiel. Und jetzt siehst du halt.
Das war die beschissenste Actionfigur.
Ja, der konnte halt nichts.
Weil die so dünn war.
Lange, dünne Beine, die nichts können.
Zerbrochen.
Den konnte man nicht um sich selber drehen oder so, wie er es da macht. Aber in der Theorie, was die Gedanken, die in dem Roboter stecken, warum das. Also es gibt ja viele so Sachen, wo du dir denkst, was hat sich George Lucas jemals dabei gedacht? Was ist an diesem Roboter sinnvoll? Ja, aber ich finde es dann geil, wenn die dann so 30 Jahre später irgendwie so eine Sinnhaftigkeit kriegen.
Ja.
Ach so, ja gut, er kann sich 360 Grad drehen und einfach alles niedermähen, alles klar. IG-11.
Endlich mal in Action.
Ja.
Ja, ich glaube, bei den Star-Wars-Filmen, das war ja IG-88, wenn ich das richtig.
Aber IG-11 gibt's doch auch, oder?
Ja, aber der ist IG-11, aber der ist ja dann.
So gut, aber ist der gleiche Bautyp jetzt.
Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch der gleiche. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich will es nicht sagen. Nichts beschwören. So. Da hätten wir fast alle Szenen abgehakt. Andy hatte noch unter anderem, ja, genauso wie du, die Action, das Ende von IG-11 mit aufgelistet. Dann auch noch den Darksaber von Moff Gideon. Das ist Juan Carlos Esposito, den wir in der letzten Folge irgendwie erleben.
Ja, sowas finde ich immer, da muss man aufpassen. Also so einfach eine neue Laserschwertfarbe reinbringen, da muss man, das kann man nicht einfach so machen. Also, nee, ich finde das cool, aber also da machst du ein Fass auf, ne? Das muss einem schon auch bewusst sein. Was ist das?
Ja. Und dann hat Andy halt eine Szene genommen, die ist halt, ja, sowohl bei der Community als auch bei uns immer wieder genannt worden. Das ist somit das wohl Comedy-Highlight der gesamten Staffel. Der inzwischen ja schon fast legendäre Biker oder Scout-Trooper-Dialog. Mhm. So heißen
sie. Ja. Ja. Mit der Tasche lebt er noch.
Ja. Und den Zielübungen.
Klar. Auch die Taika Waititi.
Man fragt sich, baut das Imperium so beschissene Waffen?
Ja, aber das ist natürlich auch eine schöne Anspielung darauf, dass die ja nie was treffen. Also wir erinnern uns an Return of the Jedi, wo die Scout Trooper, glaube ich, zum ersten Mal auftauchen. Und das ist ja auch so ein Running Gag, dass generell die Sturmtrooper nichts treffen und 1 Million Schüsse und keiner geht daneben und Leia dreht sich einmal rum im Runterfallen, peng. Also das ist halt Star Wars und da machen sie, ich finde, das ist so eine schöne. Ich mag das, wenn es könnte auch aus Electric Chicken, wie heißt es? Funky Chicken? Wie heißt
Robot
das?
Chicken.
Robot Chicken. Ne, Robot Chicken hat ja ganz viele Star Wars Specials gemacht, wo sie so Star Wars Szenen weiterdenken. Also zum Beispiel die Szene, wo der Imperator Spoiler bei Return of the Jedi runterfällt. Also
runter, wo fällt er hin?
Er fällt ja nicht runter, runtergeworfen. Und wo er dann und bei Robot Chicken zeigen sie, wo er unten aufkommt. Und die Leute dann so in da so seine Leiche wegschrubben und so. Also ich mag das, wenn so eine Szene so wie so eine Extended-Szene wird, wo man so sieht, wie das Leben wirklich ist.
Ich muss sagen, ich fand's vielleicht ein Tick zu viel Ironie innerhalb dieser einen Folge. Aber auf die gesamte Staffel gesehen, okay, kann ich mit leben. Aber eigentlich ist es so ein Moment der, ja, der augenzwinkernden Selbsterkenntnis, die ich nicht unbedingt bei Star Wars brauche.
Ja, da stimme ich dir normalerweise hundertprozentig zu. Und das ist auch genau mein Problem, was ich mit Episode 8 habe. Aber es ist dafür, es ist fast der einzige Gag in der gesamten Serie. Also insofern.
Ja, ja, kann man mit leben.
Aber ich finde es schon schön. Ich finde, das muss man nicht alles so düster und dunkel sehen. Ich finde es ehrlich gesagt klasse, wenn du Selbstbewusstsein hast, dich da selber ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Und wie gesagt, ich glaube, man muss es im Kontext aller Folgen sehen, ne? Und nicht
ja, draußen. Ja, genau. Sag ich ja. Ich sehe es im Kontext auch aller Folgen und da finde ich das auch vollkommen legitim. Aber ich finde auch schon erstaunlich, dass man trotzdem immer wieder mal gemerkt hat, so wer jetzt auch gerade eine Folge inszeniert hat. So, ne? Das war ja dann Dave Filoni, das war ja hier Bryce Dallas Howard, das war Jon Favreau, Taika Waititi. Also man hat schon hier und da die eigene Handschrift des jeweiligen Regisseurs auch ein bisschen merken oder spüren
können. Bryce Dallas Howard hätte ich auch nicht gedacht, zum Beispiel. Dass, also
ja, auch nicht. Aber hier, Robert Rodriguez soll da für die zweite Staffel, ne? Ist da, glaube ich, dabei, echt? Oder?
Das wäre natürlich doch immer interessant. Ja, und dann halt Folge 6, ne? Haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber gesprochen, aber irgendwie muss ich sagen, eine Folge, die im Nachgang so richtig gewonnen hat. Es ist so eine Befreiungsaktion mit irgendwelchen anderen Söldnern noch. Und ich muss sagen, ja, es spielt Bill Burr mit und deswegen findet man die Folge als Bill Burr-Fan wahrscheinlich schon mal ein bisschen cooler. Aber ich mochte das, dass das alles die ganze Zeit in diesem so eine Art Gefängnistrakt oder so sich abspielt. Und ich bin Sucker für Mexican Standoffs. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Ja. Und dann kommt er mit seinem Roboterarm und kann drei Leute gleichzeitig in Schach nehmen. Und das fand ich halt einfach geil.
Ja, aber ich fand daran auch schön, ich weiß nicht, ob wir das spoilern dürfen, aber das Ende, ne? Also, weil es kommt ja, oder können wir darüber reden, ja? Es kommt ja zum Standoff, hast du ja eben schon genannt, mit allen, die da drin sind. Und du hast das Gefühl, auf einmal legt unser Mandalorian da eine Brutalität an den Tag, die er eigentlich vorher verloren hat. Ne? Weil seine Aufgabe ist es ja, Gefangene zu machen und Leute auch abzumurksen. Es geht ja auch manchmal ganz schön hart auf hart zu. Aber ich finde einfach das Ende, wo du siehst, dass die alle da im Knast gelandet sind, total cool. Ja. Das fand ich ehrlich gesagt schön, dass sie das nochmal eingebaut haben. Hätten sie ja nicht machen müssen.
Nö, hätten sie nicht machen müssen.
Ja, ich bin natürlich Bill Burr-Fan. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das schon super fand, weil ich hatte schon immer in seinem Podcast hat er darauf schon hingewiesen und so. Und ich konnte mir das alles noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das wird. Und er hat das so gut gemacht, zum einen, also auch die Rolle auf den Leib geschrieben. Und zum anderen muss ich aber sagen, es wirkte so ein bisschen wie so eine kleine Star Trek-Episode. Hatte ich so das Gefühl. Also gibt's ja so einige, wo man das so sagen kann. Aber ich fand auch, dass das wie so ein kleines Kammerspiel in der Serie war. Mhm. Und das hat ja auch Steven schon zu eingangs gesagt. Die Serie bekommt dadurch so eine gewisse Unberechenbarkeit, ja. Also, dass so jede Folge hat so ihr eigenes Ding. Und so eine, man weiß nie, was wird das, diese Folge, ja. Und das finde ich irgendwie, fand ich ganz nice. Es war so ganz anders als alle anderen Folgen und deshalb sticht die auch so ein bisschen raus.
Ja, ja. So, jetzt hat natürlich die Community auch abgestimmt. Und was ist denn dabei rausgekommen, Alvin? Kannst du uns das mal zeigen? Guck mal hier, was haben sie genommen?
Oh, okay.
1, 2 und 8.
1, 2 und 8. Naja, haben wir immerhin zwei Berührungspunkte mit der Community und die erste, der Auftakt, scheint dann doch noch einen größeren Eindruck hinterlassen zu haben.
Wunderbar. Ja, aber ich kann das verstehen. Aber ich kann das total verstehen, dass die erste so einen Eindruck hinterlässt, weil ich glaube, die Erwartungshaltung war natürlich enorm hoch. Es gibt ja auch ganz viele Verfechter von Teil 7, 8 und 9 und es gibt aber auch Leute, die enttäuscht sind. Und ich glaube, dann so eine Serie auf den Markt zu schmeißen mit einer Figur, die ja eigentlich bis dahin nicht so wahnsinnig große, also eine wichtige Rolle, aber die hätte man jetzt ja vielleicht nicht unbedingt als Serie umgesetzt, fand ich, also und die Erwartungen wurden ja total erfüllt.
Ja, ja. Deswegen sind wir umso gespannter auf Staffel 2. Oh, ja. Konnten wir dich jetzt ein bisschen.
Und Antje ist dabei.
Also
Antje
zumindest dabei. Inszenatorisch, Antje muss ich sagen, dabei. Sieht das alles schon echt gut aus. Und vor allen Dingen reizt mich generell bei Anthologiesachen immer, wenn halt unterschiedliche Leute unterschiedliche Teile inszenieren. Das wäre dann tatsächlich, also mich würde die Serie wahrscheinlich eher über den technischen als über den inhaltlichen Aspekt bekommen. Und über Baby
Yoda. Ja, gut, ne? Er ist halt schon.
Er ist halt wirklich sehr, sehr süß.
Er ist schon ein unschlagbares Argument. Ja, so, haben wir denn alles? Ja, doch, nee, eine Sache haben wir noch. Und zwar waren wir nämlich gestern Abend noch im Hamburger Hafen. Da hat Disney nämlich eine Werbeaktion gestartet zum Start der zweiten Staffel und die durften wir uns mal, also die haben uns mit angeguckt und haben einen kleinen Außenbericht davon gemacht. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Kino Plus Außenwette. Wir sind hier mit Drohnenpilot Michael Krogmann, zum Start der zweiten Staffel von Mandalorian und werden uns hier einen Drohnenstunt anschauen. Michael, worum geht's?
Daniel, danke, dass du mich so drohnenfreudig ankündigst. Ja, ich glaube, wir werden 100 Drohnen sehen, die hier über der Elbe emporsteigen und in der Luft Bilder formieren. Wie genau? Keine Ahnung. Und vor allen Dingen, brauchst du 100 Piloten dafür? Wo sind die verköstigt? Wie sieht das aus? Das will ich gerne sehen, das Pilotenlager, aber mehr weiß ich auch nicht.
Warte 100 mal. Drohnen?
100 Drohnen, habe ich gelesen, ja.
Du verarschst mich jetzt nicht.
Nein, 100. Also 100.
Okay, wir halten die Augen auf. Und ja, versuchen 100 Drohnen am Himmel zu zählen. Und melden uns gleich zurück mit weiteren Bildern vom Drohnenflug. Das war der Disney Plus Drohnenstunt zum Start der zweiten Staffel Mandalorian. Geht am 30. Oktober los auf Disney Plus. Ich habe jetzt hier den Nico nochmal abgegriffen, Nico Beckspin. Auch wenn er ihn fast nicht erkennt unter der Maske. Und Krogi steht natürlich auch noch hier. Jungs, wie war's?
Ey, ganz ehrlich, du wolltest ja loslaufen und 100 Drohnen durchzählen. Es ist Wunder, dass du wieder hier bist. Ich war echt beeindruckt gerade, weil das waren ja wirklich 100 Drohnen. Und ich habe keine Ahnung, wie die das hinkriegen, dass die so krass synchron dieses, also beide Symbole zeigen. Wirklich Wahnsinn.
Also muss ich auch sagen, der Helm sah schon geil aus, aber dann nochmal der Disney-Plus-Schriftzug, der sich dann dreht und alle bleiben irgendwie auf einer Linie. Krogi, was ist das für eine logistische Meisterleistung, die hier verbracht wurde?
Also wenn das 100 Menschen gemacht haben, ja, wenn die synchron jeder eine Drohne geflogen ist, dann sind das einfach meisterhafte Piloten, die jede Auszeichnung dieser Welt verdient haben. Falls nicht, kann ich sie nicht erklären. Das ist einfach unfassbar gewesen. Wirklich, das war sehr beeindruckend. Und ich hätte es am Anfang irgendwie mir ein bisschen... Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es mir lamer vorgestellt. Es war sehr beeindruckend.
Ich auch. Ich habe gedacht, okay, da geht eine Drohne hoch. Was soll jetzt passieren? Die sehen wir wahrscheinlich gar nicht am Nachthimmel. Ja? Aber dann, dass dann wirklich so ein riesengroßer, dreidimensionaler Helm am Himmel entsteht, der sich auch noch dreht. Geil.
Jetzt stell dir mal vor, es sind wirklich die 100 Piloten von dir gesprochen. Was für eine geile Party. Da jetzt in irgendeiner Mehrzweckhalle hier steht. Ja, wir haben es hingekriegt, Alter. Hast du gesehen, wie ich das, die obere Ecke vom D geflogen habe? Digga, ich war das Plus. Was denkst du denn?
Einschwören vorher. Wir sind einschwören durch. Leute, einmal 10 Minuten. Ihr müsst das durchstehen. Stay focused.
Alle auf 100 Meter bleiben. Alle auf 100 Meter bleiben.
Aber ey, ganz ehrlich, also du hast es schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sie, aber das sieht einfach geil aus. Und so als kleinste, das ist ja nur so ein kleines Piece, aber es thrillt so ein kleines bisschen und ich habe Bock auf diese Staffel schon die ganze Zeit und jetzt habe ich noch mehr Bock.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Mandalorian 2, zweite Staffel, geht ab dem 30. Oktober auf Disney Plus los. Wir freuen uns und sagen danke für diese wirklich schöne und beeindruckende Erfahrung. Zurück ins Funkhaus. Tschüss.
Ja, also ich kann es nur wiederholen. Es war beeindruckend. Also es war wirklich beeindruckend, weil die sind alle an ihrer Position geblieben und haben sich halt immer nur so gedreht, dass halt die Dreidimensionalität ständig gewahrt worden ist. Und auch dieser Disney-Plus-Schriftzug, ja, da waren sie halt alle in einer Reihe, der war halt schon eher flach. Aber der hat sich halt auch gedreht und die sind immer auf Linie geblieben.
Ja, vor allem ein Fehler und Debakel.
Ja, genau, ein Fehler und Debakel.
Ich glaube, das waren die Javas.
Ja. Die hatten 100 Javas in so einer Mehrzweckhalle. Die haben dann direkt auch den Mundschutz da. Ja, cool. So viel dazu. Und jetzt müssen wir noch für die nächste Woche was anpreisen. Denn nächste Woche ist es soweit, da gibt es wieder eine Hausaufgabe im Rahmen von Streamcastle und Disney Plus, denn wir wollen nächste Woche über Pete's Dragon sprechen. Mhm. Ja? Gut.
Elliot das Schmunzelmonster?
Elliot das Schmunzelmonster, genau. Das
wird gemacht.
Hä?
Wird gemacht.
Cool. Ach, du musst ihn dann ja auch gucken, genau. Du musst dann ja auch gucken. Wir werden wie immer einen Thread bei uns im Forum erstellen, in dem könnt ihr dann gerne eure Meinung zu dem Film preisgeben. Wir werden dann ein paar Meinungen vorlesen und anhand dieser Meinung diesen Film ein bisschen diskutieren. Denn er ist unserer Meinung, nach unserer Meinung oder? Da spreche ich für uns beide.
Einer der besten Neuverfilmungen.
Ja, einer der besten Live-Action, eines der besten Live-Action-Remakes und ein doch irgendwie in Vergessenheit oder unter dem Radar fliegender Film. Der wirklich, der ist charmant.
Was aber auch sicherlich dem geschuldet ist, dass ja die Zeichentrickvorlage jetzt auch nicht zu den größten Disney-Hits gehört.
Nee. Oh, ey, ja, das Schmunzelmonster habe ich gerne
geguckt. Oh, den habe ich gerne geguckt.
Ja? Da kommen sie, so süß. Da kommen sie, die alten Herren. Ja, die kennen sich aus. So, wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar, ja.
Aber ich sag jetzt Tschüss, weil ich muss den goldenen Schuss noch moderieren, ne?
Echt, du sagst jetzt schon Tschüss?
Ja, ich muss ja gleich wieder ins Studio.
Okay.
Gut. Oder ich höre zu und esse dabei.
Ja, iss mal dabei, weil du vielleicht kannst du zwischen ein, zwei Bissen auch noch mal kurz was dazu sagen. Und wenn du einfach
ich kann immer was sagen.
Ja, genau. Wir melden uns gleich noch mal mit dir zurück, oder?
Ja, ich bleib einfach drin in der Dings.
Cool.
Mein Essen steht da.
Alles klar.
Ja, hau rein.
Bis gleich.
Ja, tschö.
Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Eddie, immer noch mit Steven und mit mir natürlich. Und wir haben Steven jetzt hier noch dabei, weil wir kurz noch mal über ein Thema reden wollen, was gerade ein bisschen durch die Presse geht und ja vielleicht wegweisend ist für die Zukunft oder auf jeden Fall einschneidend ist für die Zukunft. Es gibt eine Drehbuchautorin und inzwischen auch Regisseurin namens Annika Decker. Die hat jetzt, ja, Barefoot Films, die Produktionsfirma von Til Schweiger und auch, glaube ich, Warner Direct, ne? Verklagt, denn sie hat die Drehbücher für Kein Ohrhasen und Zwei Ohrküken geschrieben und hat dafür zwar schon Geld kassiert, sagt jetzt aber, diese Filme waren so derartig erfolgreich und da wurde nichts nochmal über Streamingdienste oder sonst irgendwas erzählt, dass sie jetzt findet, sie hätte etwas mehr, ja,
Beteiligung
verdient an den Einnahmen der beiden doch sehr erfolgreichen Filme. Und ja, das hat sie jetzt tatsächlich beim Gericht, oder sie hat dann jetzt tatsächlich beim Gericht einen kleinen Teilerfolg erzielen können. Denn das Gericht hat ihr insofern recht gegeben, dass Warner und Barefoot Films jetzt erstmal offenlegen müssen, was sie überhaupt mit diesem Film verdient haben. Also alle Einnahmen, Ausgaben und so weiter müssen sie jetzt offenlegen. Und anhand derer wird dann nochmal entschieden, was im weiteren Verlauf passiert. Ob sie jetzt nochmal eine Beteiligung bekommt. Oder
aber eine Frage, ich meine, sowas wird doch im Prinzip vorher geklärt. Du kannst doch, also als Laie würde ich sagen, du kannst doch, entweder du machst vorher eine erfolgsabhängige Bezahlung, also kriegst so und so viel Prozent von was auch immer, dem Umsatz oder so und dem Gewinn, aber du kannst doch nicht erst sagen, ich bin cool damit und wenn es erfolgreich ist, sagen, wieso kriege ich so wenig, oder? Das wirkt doch jetzt erstmal so rein rechtlich, finde ich das komisch. Also nicht, dass es ihr nicht zusteht, darum geht's mir nicht, sondern einfach nur aus rechtlicher Sicht finde ich das komisch, dass du nur weil der Film erfolgreich bist, plötzlich mehr Anspruch hast.
Das war auch mein erster Gedanke, als wir gestern darüber sprachen. Was mir aber gerade eingefallen ist, das hast du gerade gesagt, Thema Streaming. Das ist ja was, ich meine, die Filme sind von 2001, oder? 2001 und 2003 oder 2004, also irgendwie Anfang der 2000er, wo Streaming noch überhaupt nicht da war. So. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein nicht unwichtiger Aspekt ist, wenn man jetzt im Nachhinein so überlegt, was sich erst für Möglichkeiten eröffnet haben, mit dem Film noch Geld zu verdienen, die damals noch gar nicht im Raum standen. Also das wäre jetzt so eine Sache, die ich
ja, dafür gab es DVDs, die es jetzt nicht mehr gibt. Oder Video.
Ja,
oder
vielleicht. Also, ich finde, ihr beide habt da einen Punkt, über den man auf jeden Fall nachdenken sollte, weil, also Daniel meinte ja eben auch in dem Eingangsplädoyer, das ist wegweisend für das, was in Zukunft passiert. Ne?
Ja.
Also deswegen das, was Ede gesagt hat, wenn es jetzt immer so ist, dass jemand kommt und sagt so, warte mal, jetzt ist der Film aber so erfolgreich, ich habe dafür, also brechen wir es mal runter, ich habe damals aber nur fürs Lichtsetzen 25 Euro gekriegt, ihr habt 150 Millionen gemacht, ich will jetzt 100 Euro haben, also ist vielleicht hinkt der Vergleich, weil eine Drehbuchautorin hat natürlich maßgeblich am Inhalt mitgearbeitet und logischerweise auch, sag ich mal, die Geschichte erfolgreich gemacht, dann muss man sich fragen, wohin führt das? Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, und das ist ja ständig zu hören, ob das jetzt in Deutschland ist oder auch in den USA oder in England, wo, egal wo Filme gemacht werden, dass junge, aufstrebende Leute natürlich auch gedeckelt werden. Ja, also Annika Decker ist erst ja danach wirklich auch eine Größe geworden in der Regie und mit den all den Sachen, die sie gemacht hat. Ich kenne jetzt die Umstände dessen nicht, wie der Vertrag damals zustande gekommen ist. Ne? War es so nach dem Motto, zu interessante Geschichte, wir geben dir eine Chance, wir verfilmen das, aber dafür zahlen wir dich jetzt aus. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also man kennt den Hintergrund dessen ja nicht, wie das damals entstanden ist. Und ich finde, vielleicht mit dem Selbstbewusstsein, auch mit dem eigenen Erfolg, den sie dann im Nachhinein ja durch ihre eigenen Filme erlangt hat, hat sie dann einfach immer gesagt, ich finde es doof. Ich fühle mich einfach verarscht von damals und deswegen gehe ich dagegen jetzt vor.
Ja, aber also ich finde halt zum einen an der Sache ein bisschen, was mich auch stutzig macht, ist die Tatsache, okay, damals war von, es war 2007, da kam kein Ohrhasen.
Ach, später sogar, okay.
Aber damals war von Streamingdiensten ja noch nie großartig die Rede, ne? Und ich glaube, ja, in so Verträgen steht ja dann immer dann drin, ja, wir behalten uns das Recht der Verwertung oder der weiteren Verwertung, ja, und so. Das machen wir ja auch normalerweise hier bei uns. Das sind ja ganz gängige Dinge. Dass Drehbuchautoren wahrscheinlich einfach viel zu wenig Geld kriegen, ja, das steht auf keinen Fall zur Debatte so. Ja, die können, also dann sollen die halt im Vorfeld mehr Geld kriegen. Nur dieses im Nachhinein finde ich halt auch ein bisschen merkwürdig.
Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, wenn es diesen Vertrag gäbe, der hieb- und stichfest wäre, wo das eben drinsteht, was du ja, glaube ich, gerade gesagt hast, dieses entweder Beteiligung oder halt einfach im Vorfeld einen bestimmten Betrag bekommen. Wenn es das gäbe, wenn es da nichts dran zu rütteln gäbe, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Erwachsene mit der Branche vertraute Frau und Filmemacherin, dass die dann sagt, ich greife das trotzdem mal an. Es muss da ja irgendeine Lücke geben, die sie es überhaupt dazu gebracht hat,
glaube,
zu sagen, mal gucken, vielleicht kann man da was rausholen. So.
Ich bin ja kein Jurist, wäre ja fast einer geworden, nein. Aber ich glaube halt, dass du im Nachhinein wahrscheinlich dazu kommst, dass ihr Argument ist, ich wurde nicht gerecht bezahlt anhand des, also normalerweise würdest du sagen, es kostet etwas 10.000, dann kriegst du, weiß ich nicht, 1.000 als Drehbuchautor. Oder es ist etwas 10.000 wert und du kriegst 1.000 als Drehbuchautor wert. Jetzt hat sich rausgestellt, dieses Projekt ist im Nachhinein aber nicht 10.000 wert, sondern 10 Millionen wert.
40.
Oder ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und dementsprechend ist die Bezahlung auch nicht mehr verhältnismäßig. Ja. Also, dass sie sozusagen sagt, okay, hätte sie damals gewusst, um was für ein großes Ding ist, hätte sie auch mehr verlangt. Das konnte sie nur damals nicht wissen. Ich schätze mal, dass so die Argumentation ist. Nur was Steven halt sagt, ist ja schon auch richtig. Das ist ja dann schon ein Präzedenzfall, weil es gibt natürlich viele, viele Filme, wo du am Anfang nicht weißt, ob der mega durch die Decke geht oder nicht. Das ist ja dann machst du ja Tür und Tor auf für weiß ich nicht wie viele Leute, die am Ende hinkommen und sagen, ja gut, aber ich habe auch, weiß ich, die Musik für Halloween 1. Na gut, das ist doof, das war John Carpenter, aber ihr wisst, was ich meine.
Nein, aber ich finde, es geht ja am Ende, wenn man das nochmal runterbricht, ja um Folgendes. Ein Film ist ja eine Gemeinschaftsarbeit aus vielen Gewerken und vielen Leuten. Und es gibt ja bestimmte Leute, die den Film prägen. Ne? Das ist der Regisseur, das ist der Produzent, das ist definitiv der Drehbuchautor und das sind die Schauspieler. Die Frage ist jetzt einfach, ist es gerecht, dass ein Drehbuchautor, in diesem Fall eine Drehbuchautorin, abgespeist wird mit einem kleinen Betrag am Anfang? Und das konnte ja keiner ahnen. Ich meine, alle haben ja gehofft, dass der Film erfolgreich ist. Dass er dann so erfolgreich ist, ist dann eine andere Geschichte. Aber eigentlich müsste es doch so sein, dass die Schlüsselpositionen in irgendeiner Art und Weise prozentual an dem Gewinn beteiligt sind. Also in der Perspektive, weil alle wollen es ja erfolgreich gestalten. Also wenn aus diesem Präzedenzfall entsteht, dass in Zukunft die Hierarchie in diesem Machen eines Films so aufgebrochen wird, dass man sagt, es gibt Schlüsselpositionen, die bekleidet werden, es gibt Positionen, die gewerkschaftlich, sag ich mal, bezahlt werden oder wo es bestimmte Gewerke gibt, die reinkommen von Film zu Film, von Serie zu Serie, die haben einen bestimmten Tarif, aber es gibt, also wie gesagt, der Drehbuchautor oder die Drehbuchautorin ist ja essentiell wichtig, ne? Also das ist ja der Schlüssel am Ende zum Erfolg ja auch für die Filme.
Einer der Schlüssel.
Einer der Schlüssel der Erfolg. Ja, aber deswegen meine ich ja, deswegen müsste man das vielleicht auch mal umkehren und einfach sagen, aus solchen Sachen kann ja auch immer was Gutes entstehen. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass jetzt alle ankommen und sagen, aber damals hat mein Film so und so viel eingespielt und ich habe nur so und so viel bekommen, sondern es ist ja sozusagen auch eine Aufbruchstimmung für einen Genre oder für einen Berufszweig, der ja bisher auch immer ganz schön unterjocht wurde.
Ja, das stimmt.
Also, Und deswegen finde ich es insofern mutig, dass sie das macht. Und Antje hat es eben auch angesprochen, wir alle kennen nicht den Vertrag, wir wissen nicht, wo ist da die Lücke, was ist die Motivation. Aber wenn das Ziel ist, dass sie für einen Berufszweig eine Lanze bricht und sagt, hört mal zu, behandelt uns in Zukunft besser, weil sonst funktionieren die Serien und Filme nicht mehr, wenn ihr uns nicht auch dementsprechend irgendwie am Erfolg beteiligt, weil wir sind ja ein ganz wichtiger Baustein dessen, dann wäre es natürlich toll. Also ich glaube, man muss es positiv sehen, um zu verstehen, was da gerade passiert.
So wie das jetzt. Das Bossmann-Urteil der Filmindustrie.
Ja, also.
Das wollte ich auch gerade
sagen. Ja. Es ist aber tatsächlich nicht einer der ersten Prozesse dieser Art, muss man dazu sagen. Der Kameramann von Das Boot zum Beispiel. Das Boot.
Ach, Das Boot.
Ja, der hat nochmal im Nachhinein, irgendwann Jahre später, hat er nochmal geklagt, dass der Film ja eigentlich so viel eingespielt hat und so viel verdient hat im Laufe der Jahre durch Fernsehausstrahlung, durch DVD-Auswertung oder Blu-ray-Auswertung und so weiter, dass er dann, aber das war halt am Ende seiner Karriere und das ist halt so das Entscheidende. Das haben schon einige Leute gemacht am Ende ihrer Karriere und haben gesagt, nee, das geht nicht. Also ich erwarte jetzt hier nicht, dass mich noch Leute großartig in der Branche irgendwie beschäftigen. Deswegen will ich jetzt aber trotzdem mal klarstellen, dass ich die Bezahlung, die ich da und dafür erhalten habe, nicht gerechtfertigt finde, in Anbetracht der Tatsache, wie oft dieser Film ausgespielt worden ist, wie oft mit diesem Film Geld verdient worden ist. Und es war gerade halt der Kameramann von Das Boot, der halt da nochmal auch, glaube ich, Recht bekommen hat und der nochmal nachträglich eine Zahlung bekommen hat. Auf der anderen Seite hatte ich ich hatte einen Artikel gelesen, da wurde das tatsächlich ein bisschen aufgedröselt, was Frau Decker am Anfang erst bekommen hat. Weil in der Presse, in den Artikeln jetzt, wird immer gesagt, ja, die hat rund 50.000 Euro für das Drehbuch bekommen von Keino Hasen. Was auch stimmt, allerdings nicht zum einmaligen Zeitpunkt, sondern verteilt. Die hat erst am Anfang irgendwie nur so 17.000, 16.000 bekommen. Und dann nach Filmstart irgendwann hat Til Schweiger ihr nochmal eine Summe von irgendwie 34.000 Euro ausbezahlt.
Die eingeplant war oder weil der Film so erfolgreich war?
Ich glaube, er sagt, es ist eine Bonuszahlung gewesen. Mhm. Ja, also eine Sonderzahlung oder so, glaube ich, sagt
man. Weil jetzt
so.
Natürlich dann die Frage wäre, war die im Vertrag fest verankert?
Dass diese Zahlung? Kommt?
Genau. Ja. Oder war das eine Nettigkeit von Til Schweiger, weil er so ein netter Typ ist? Man weiß es ja nicht. Was ich schwierig finde an der ganzen Sache, weil natürlich ist es klar, wenn dieses Urteil jetzt zugunsten von Annika Decker fällt, so, und dann steht ja diese Frage im Raum, machen das dann viele andere auch? Weil, wie gesagt, wenn man da einmal mit Erfolg hatte, warum sollten es andere nicht auch haben? Man muss halt immer auch bedenken, dass es ja genauso gut im andersrum auch funktioniert, dass Leute bestimmt schon richtig viel Geld für Projekte bekommen haben, die im Nachhinein gefloppt sind. So. Und da muss man halt immer gucken, ist einem das was wert? Weil wenn jetzt jemand sagt, gut ich war jetzt...
Also Regressansprüche, wenn es nicht erfolgreich ist, dass sie Kohle zurückzahlen müssen.
Weil zum Beispiel, das wäre dann ja im Grunde...
Zum Beispiel, wäre das nicht der Umkehrschluss?
Würde ich auch
so sagen. Ich würde eher sagen, du musst dich einfach entscheiden, ob du ein Buyout nimmst. Ne, also sagst hier Festpreis für dein Drehbuch oder sagst, nee, ich nehme keinen Festpreis, ich nehme stattdessen eine prozentuale Beteiligung. Ist ja, glaube ich, bei Schauspielern auch oft so, dass die auf weniger, die sagen dann weniger Gage, aber ich möchte am Umsatz oder am Einspielergebnis genau. beteiligt
ist werden. Natürlich ein Risiko, weil man kann sich da auch falsch entscheiden. So. Aber das alles ist immer
also wenn es dazu führen sollte, dass man halt von vornherein als Drehbuchautor so ein Angebot bekommt, dass man sagt, hey, du hast eine einmalige Zahlung oder du kriegst halt irgendwann mal eine Ausschüttung, ist cool. Ich glaube, aber das ist auch etwas, was Frau Decker halt vor allem möchte, diese Transparenz, dass halt die Leute eben oder dass die Firmen halt eben die Einnahmen auch dann vorlegen, so wie es zum Beispiel in der Musikbranche offen üblich ist. Und dann ja vielleicht, dass man halt von Anfang an die Entscheidung hat, ob man...
Aber über was für eine Gewinnsumme reden wir denn da nochmal? Ich habe irgendwann mal gehört, 80 oder 85 Millionen Euro oder sowas, oder ist das...
Naja, ich glaube, der erste und der zweite haben so insgesamt roundabout 70, 72 Millionen eingespielt.
Und ja. Kann als Drehbuchautorin das ist dann doch echt wenig Geld, finde ich. So im Verhältnis.
Es erinnert so ein bisschen an diesen Fall von der Frau, die den Swoosh für Nike erfunden hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt.
Ja.
Und den hat die, glaube ich, für $200 oder so, hat die dieses ikonische Nike-Zeichen entworfen. Aber Nike hat dann irgendwann, da weiß ich aber nicht, ob es geklagt wurde oder freiwillig oder was auch immer, haben ihr dann irgendwann ein Aktienpaket geschenkt. Und ich glaube, das war dann auch noch zu dem Zeitpunkt, wo das, also das, ich glaube, hat sich mittlerweile rentiert.
Aber immerhin.
Ja, ihr gehört jetzt Schloss Neuschwanstein.
Ja, genau. Ihr gehört jetzt Adidas.
Das wäre eine Erfolgsstory. Ja. Ja, gut. Hey Steven, du musst jetzt wahrscheinlich jetzt arbeiten, ne?
Ja, ich muss noch mal ganz schnell aufessen. Entschuldigt, das war unfreundlich, dass ich gegessen habe.
Ja, alles gut. Du hast ja
Du hast ja gleich den goldenen Schuss.
Genau. Ich setz mich gleich. So.
Gut. Dann wünsche ich dir jetzt erst nochmal guten Appetit.
Danke.
Und schöne Sendung. Donnerstag. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag.
Ich freue mich. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Bleibt
tschüss,
gesund.
Gut. Tschüss. So, wir gehen auch nochmal kurz in die Werbung. Dann haben wir nämlich gleich ein bisschen mehr Zeit, um über alles Weitere für diese Woche zu reden. Bis gleich. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Eddie und mir. Steven ist gegangen, muss jetzt moderieren. Und wir reden jetzt endlich mal über die Kinostarts der noch verbleibenden Zeit.
Ich kriege hier gerade per E-Mail die ganze Zeit Absagen für Pressevorführungen.
Ja, ja.
Das ist echt traurig.
Es ist echt traurig. Ist echt traurig. Aber noch habt ihr Zeit. Heute, morgen, übermorgen und am Sonntag. Und dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was im Kino gucken. Noch ich werde mir nämlich
noch einmal die Armlehne im Kino ablecken.
Ja, ich werde mir nämlich morgen Abend zum Beispiel nochmal Dawn of the Dead angucken.
Den Klassiker.
Ja, den, also den, ja genau. Der jetzt
das Original.
Das Original.
Nicht den Zack Snyder.
Nicht den Zack Snyder, nein.
Das war der Film, der Zack Snyder für mich auf die Map gebracht hat. War, glaube ich, auch sein erster.
War sein erster, ja.
Aber da habe ich gedacht, aufgehorcht.
So, hier sind die Kinostarts der Woche. Der Rest. So, buntes Programm heute. Ihr habt unter anderem einen Schwarz-Weiß-Film gerade eben gesehen. Das ist Jean-Luc Godards Außer Atem. Gesehen?
Nein.
Nein?
Oh, Moment.
Den Klassiker der Nouvelle Vague.
Wie heißt der im Original? Das ist Französisch.
Ach so, ich kenne nur den englischen Titel, der heißt Breathless. Es gab mal vor Jahren noch, also es gab mal Jahre später noch ein Remake mit Richard Gere. Der hieß Atemlos.
Den kenne ich.
Den kennst du? Ja, ist im Prinzip die gleiche Geschichte. Es geht hier um einen Kleingangster. Toll. Es geht hier um einen Kleingangster, der ein Auto geklaut und wird dann von der Polizei kontrolliert und, naja, enttarnt und schießt dabei einen Polizisten nieder und flüchtet sich daraufhin in den Schutz und die
ist
Obhut.
Das Belmondo?
Das ist Jean-Paul Belmondo, ja. In die Obhut einer Obhut. In die Zuflucht einer amerikanischen Studentin. Dargestellt von Jean Seberg, die wir zuletzt in Form von Kristen Stewart in einem Biopic gesehen haben. Ja, und das ist halt hier, wie gesagt, ein Film, der das französische Kino und auch das Kino weltweit geprägt hat. Ein Abgesang an den Film Noir und eine gleichzeitig auch Hommage. Ja, also es sollte so ein bisschen Hommage an Bogart und Schwarze Serie und halt den Gangsterfilm aus Amerika sein. Und gleichzeitig aber hat der Film ein doch deutlich pessimistisches Ende. Denn, das will ich nicht verraten für diejenigen, die es nie gesehen haben. Es ist ein Film, der unter ganz anderen Umständen entstanden ist, als es damals üblich war. Er wurde vor Ort gedreht, ohne künstliches Licht, ja, und mit Handkamera. Das waren damals Unsitten. Das hat einfach nicht stattgefunden. Und dann ist auch der Schnitt sehr, wie soll man sagen, asynchron. Also man sieht halt nicht irgendwie Schuss gegen Schuss, wenn sich Leute unterhalten, sondern man sieht mal den irgendwo langlaufen, man sieht den irgendwo stehen oder man sieht irgendwo die eine Figur, die irgendwas sagt, aber es passt gar nicht wirklich zu dem Gesprochenen. Und das war damals auch unter anderem des Budgets geschuldet, weil Godard den Film irgendwie von 120 auf 90 Minuten runterkürzen musste. Und dadurch ist das so entstanden und hat halt eine beeindruckende Karriere hingelegt. Ist jetzt nochmal neu aufgelegt worden und ist ab heute
sehr cool. Kenne ich noch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, den muss man mal gesehen haben.
Also du würdest Wolfgang eine riesengroße Freude machen, wenn du diesen Film siehst.
Dann alleine deshalb.
Ja, wenn du diesen Film dir anguckst und dann mal mit ihm über...
Also mit Wolle, wann kommt der mal wieder? Dann sehen wir den mal. Er war letzte Woche da. Das
ist eine Frage der Pandemie.
Ja, aber kann auch hier... Hat er auch einen Computer?
Ja.
Besser als nix?
Ja, besser als nichts.
Ich nehme auch einen digitalen Wolle.
Ja, wir nehmen auch einen digitalen Wolle. Er war ja schon einmal vor einiger Zeit digital da. Und es, wenn es sich nicht anders ändern lässt, werden wir ihn auch weiterhin digital begrüßen. So. Dann kommt, was kommt? Yakari. Antje, worum geht's in Yakari?
Es geht um den, was ist er? Ein Sioux?
Sioux-Indianer, ne?
Ja. Genau. Ein kleiner Jung, Yakari, der wohl, so habe ich das jetzt irgendwie herausgefunden, in der Serie, beziehungsweise in den Comics, die es ja von ihm gibt, mit Tieren sprechen kann. Und der Film erzählt quasi, wenn man so will, die Origin-Story.
Genau,
wie es dazu kam. Wie das denn so weit kam. Einmal, dass er mit Tieren sprechen kann und auch wie er mit seinem, er ist kleiner Donner, glaube ich, ne?
Das ist sein, genau.
Wie er mit dem irgendwie da Freunde, da, wie die Freunde wurden. Mein.
Genau.
Ja, wie mein Oktopus, der Lehrer, nur hier eben mit einem Pferd, was du vorhin ansprachst. Ja. Und ich muss sagen, siehste? Ich mochte den.
Nein, Surprise!
Nein, ich kannte Yakari vorher nur, weil man davon ja mal gehört hat, glaube ich. Ist ja
das auch ist eine allgemein, uralte Serie, ne?
Ja, ist also ja Allgemeinbildung, glaube ich auch.
Älter als ich, glaube ich sogar.
Und ich muss sagen, es ist jetzt was, was so ein Familien-Kinder-Zeichentrick-Abenteuer angeht, reißt er jetzt keine Bäume aus, was so den Innovationswert und so angeht, was Messages und Botschaften und Glaub an dich selbst und der ganze Kram, Freundschaft ist wichtig. Und
Familie ist wichtig.
Genau, was das angeht, da ist er jetzt inhaltlich nicht so besonders, aber der sieht optisch, der sieht wirklich richtig gut aus, muss ich sagen. Ich habe den nicht im Kino geguckt, ich habe den zu Hause geguckt.
Das ist CGI, ne? Das ist irgendwie so ein komisches Animations... So ein bisschen wie die neuen Asterix-Zeichentrick-Dinger.
No, nicht, ja.
Wobei die neuen Asterix-Sachen sind ja animiert.
Genau. Das ist eher so Cell-Shading, würde ich sagen.
Und ich habe den zu Hause geguckt auf einem kleinen Bildschirm mit Wasserzeichen und dem Ganzen drumherum. Und ich muss trotzdem sagen, die Hintergründe, die sind so detailreich und so schön einfach. Und dann dazwischen dann die Figuren, die, was ich so geguckt habe, so sehr nah dran sind an der Vorlage einfach. Und da ist, ich weiß nicht, mich hat er irgendwie hat er mich erreicht. Ohne, dass ich jemals vorher mit der Marke, mit der, irgendwie in Berührung gekommen bin.
Tja, wir als Väter haben da schon ein bisschen mehr Insights.
Ich war mal so, bei so einem grottigen,
oh ja, bei diesem komischen Puppenspiel.
Puppenspiel. Das war auch.
Es gibt sogar ein Musical, ja. Habe ich gelesen.
Ja, ja. Es gibt da alles von.
Ja, Comics, Zeichentrickserien.
Als Kind sogar auch schon die Comics gelesen von Yakari.
Ja. Und es gibt eine alte Zeichentrickserie und ja. Dann eine Zeichentrickserie, also Trickserie schon in diesem Stil.
Die jetzt bei Netflix läuft. Wahrscheinlich hat das deshalb auch so, so eine Renaissance irgendwie erlebt, Yakari gerade. Weil der ist ja schon wirklich sehr alt, die Vorlage.
Genau, aber.
Irgendwie hält die sich aber so konstant.
Wird von Generation zu Generation weitergetragen. Und halt vielleicht hier und da in gewisser Weise modernisiert. Deswegen hat mir dieser Film nicht so viel gegeben, weil ich halt schon alles kannte.
Aber du kanntest auch schon die Erklärung, warum man mit Tieren reden kann?
Ja.
Okay.
Warum?
Soll ich das jetzt sagen? Man hat es im Trailer jetzt gesehen, ne? Also,
weil der Adler es ihm
genau. Eine
Feder gegeben hat.
Genau.
Gut.
Ist jetzt nicht so komplex alles.
Und man muss aber sagen, ich glaube, so aus leicht Anfänger- oder pädagogischer Sicht gesehen, der Film, wir haben den zusammen mit unseren Kindern geguckt, der ist relativ unaufregend. Also nichts an Spannung oder Gefahr wird zu lang ausgereizt, als dass kleine Kinder irgendwie zu lange,
sag ich mal. Findest du? Ich finde, der hat schon zwei, drei Szenen drin, wo man so den Eindruck hat, oh ja, gut, also eine halbe Minute kürzer im Unklaren darüber lassen, was jetzt mit einer Yakari passiert ist, hätte das Ganze noch ein bisschen kinderfreundlicher gemacht.
Ja, ich kann es nur vergleichen mit meiner Freundin Conny, bei der hat meine Tochter mehr Blut und Wasser geschwitzt.
Als bei Yakari. Aber den musste ich auch denken, weil der auch, das war animiert, habe ich das richtig, oder war es auch Zeichentrick?
Das war eine ähnliche Technik, meine ich wieder.
Genau, weil mir das auch positiv auffiel, die Optik. Also ich scheine da irgendwie scheinen die meinen Nerv getroffen zu haben.
Ja. Eine etwas andere Optik, an die man sich tatsächlich auch sehr gewöhnen muss oder die man halt vorher checken sollte, um sich darauf einzulassen, bietet Ruben Brandt. Ein, ja, Animationsfilm aus, was ist das? Ist das Ungarn? Ich glaube ja, es ist ein ungarischer Film.
BoJack Horseman?
Midorad.
Wieso kenne ich das denn? Das habe ich schon mal irgendwo gesehen.
Ja, das hatten wir auch schon hier in der Sendung. Also wir hatten, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, ihr könnt auch gerne noch mal nachschauen. Wir hatten diesen Film schon mal im Rahmen des Fantasy-Filmfests, glaube ich, besprochen. Das ist so eine Art, ja, wie soll man sagen, er ist Psychologe und wird von schweren Albträumen geplagt, in denen vor allem immer Kunstwerke eine bestimmte Bedeutung haben und eine Rolle spielen. Und ja, muss zusammen mit 4 seiner Patienten dann plötzlich irgendwann mehrere Kunstwerke stehlen und wird dabei von Polizei und irgendwelchen Kopfgeldjägern verfolgt. Und daraus entsteht ein Film, den ich mal genannt habe. Stellt euch vor, ihr geht ins Museum für abstrakte Kunst auf LSD und alles, was dort ist, fängt an, in seinen eigenen Film zu inszenieren, der irgendwo Hitchcock-Psychose, Riesen-Heist-Drama mit Mission Impossible-Action und Bourne-Action ist und so weiter und dann noch diverse andere Kunstwerke und Filme zitiert. Also en masse. Und ich muss sagen, ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen angeguckt im Zuge der des einmaligen Kinostarts oder des neuen Kinostarts. Und ich war nach wie vor gehuckt. Und jetzt gerade das Finale, ne? Da muss ich Herrn Nolan auch inspiriert haben lassen von dem Finale mit den beiden Lastwagen, die das Auto einklemmen und dann mit so einem Haken irgendwie hochheben und keine Ahnung. Also, da ist schon. Ich fand den faszinierend. Aber. Man muss sich halt dran gewöhnen, dass da Menschen mit 2 Nasen und 3 Augen rumrennen. Und dass das alles wirklich sehr abstrakt ist und geschmuggelt.
Das ist so eine Überkompensation. Wir sehen ja kaum noch Nasen.
Stimmt.
Und dass man vielleicht, ist das so der innere Wunsch von uns, dass wir wieder mal Nasen sehen. Versuch nur rauszufinden.
Ja. Also Ruben Brandt, wir hatten schon breit und ausführlich beim Genre Gulasch drüber gesprochen. Kann man sich ja vielleicht da noch mal unsere Meinung zu reinziehen. So, was machen wir jetzt? Schlaf. Oder?
Ach so.
Ja.
Harald. Ja, kein Insider. Kennst du?
Ja, ja, klar.
Weil du mich gelacht hast, deshalb war ich für kurz verwundert. Deutscher Horror-Thriller.
Ja, Regiedebüt von einem Mann namens Michael Venus, der ja mit Groß Wantje Kohlhoff und Nadja Hüller auch schon recht prominent besetzt ist.
Meinst du Sandra Hüller, die aus Toni Erdmann?
Ja.
Ah, okay.
Und der unter anderem von Das kleine Fernsehspiel mitproduziert worden ist. Hier geht es um eine Frau, Marlene heißt sie, die halt von wirklich auch, und das ist so ein schönes Ding, was jetzt an Cortex mich auch gleich wieder erinnert hat, die halt von sehr krassen Albträumen geplagt wird. In diesen Albträumen hat sie immer wieder gewisse Bilder, die immer wieder auftauchen, aber vor allem aber auch den Eingang eines bestimmten Hauses. Und sie glaubt halt, dass dieser Eingang oder dieses Haus irgendwas damit zu tun hat, warum sie von diesen Albträumen geplagt ist. Und dann entdeckt sie halt eine Werbung für ein, weiß ich nicht, Waldhotel und ja, ist der Überzeugung, dass dieses Hotel das Haus ist, das sie im Traum immer wieder sieht und fährt daraufhin dorthin. Und weil sie dort ein paar Sachen feststellt oder erkennen muss, verfällt sie in so eine Art Wachkoma, woraufhin ihre Tochter anreist und eigene Nachforschungen anstellt und die dann, sag ich mal, unter anderem mit ja, dem Hotel zu tun haben, in dem diese Frau den Anfall diesen Anfall gehabt hat. So.
Das sind deutsche Twin Peaks.
Stand das da? Hm? Man muss sagen, oder ich muss sagen, ich habe den Film im Rahmen des Hardline-Festivals gesehen. Der hatte hier und da wirklich seine Lynch-esken Momente. Es gab da eine Szene, da kriegt jemand eine Ohrfeige. Und dann dachte ich so, was, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und das aber nicht mit dem so, was ist das für ein Quatsch? Gefühl, sondern mit einem Gefühl von wegen, Alter, ich will jetzt aber wirklich wissen, worum es hier geht. Ja, was ist das für ein krasser Scheiß so? Und auch die Bilder, ne? Richtig schön edel, surreal, düster, diese Wald- oder Provinzkulisse mit dem Hotel und alles, was dran anschließt und auch den Figuren, die da halt irgendwie drumherum leben, die halt mal schräg sind, mal irgendwie relativ cool. Fand ich wirklich, es hat mich in seinen Bann gezogen. Und dann kriegt's der Film tatsächlich hin, sogar, sag ich mal, tagesaktuelle Ereignisse oder Geschehnisse oder Umstände mit einfließen zu lassen. Sogar relativ smart und witzig. Es gibt aber auch Szenen, da muss ich sagen, da habe ich nicht ganz verstanden, warum die drin sind. Und die auch nicht wirklich zu einem Ergebnis führen. Und die Auflösung des Ganzen ist dann vielleicht ein bisschen einfach für das, was man vorher halt, sag ich mal, an Gefühlen entwickelt hat. Oder an Verwirrung entwickelt hat, so. Also, der fängt meiner Ansicht nach sehr stark an, wird auch gut gespielt von Sandra Hüller, aber vor allem halt von Gro Antjes Swot, nee, wie heißt sie? Gro Swantje Kohlhoff, Entschuldigung. Die kennt man unter anderem aus Slöborn, hat die mitgespielt, oder bei diesem Endzeit hat die mitgespielt und so ein paar Filme. Hier, Tore tanzt. Mhm. Da spielt sie das Mädel.
Die Tochter, ja,
genau. Ich weiß. Und alles in allem von mir eine Empfehlung. Deutsches Genre-Kino war lange nicht mehr so überraschend, beziehungsweise dann auch gut gemacht und interessant.
Hast du damals vor ein paar Jahren den Sibylle gesehen?
Nee, gesehen.
An den erinnert er mich nämlich gerade so ein bisschen. Das ist auch deutsches Genre-Kino, das genau, also von der Story jetzt nicht, aber von der Beschreibung auch genau auf das passt, was du gerade gesagt hast. Kann ich nur mal empfehlen, wer das mag, was so in die Richtung geht. Sibylle, ich glaube aber geschrieben Sibylle. Und ich weiß aber nicht, wo er gerade gestreamt wird. Ich weiß, dass ich ihn auf DVD habe, weil es ihn noch nicht mal auf Blu-ray gibt. Aber den kann man sich auch gerne mal anschauen.
Okay.
Auch in die Richtung.
Ja. Gut, so viel zu Schlaf. Wer ein bisschen milderen Horror mag oder will, der kann ja vielleicht sich Hexen noch geben. Ein Remake.
Ah.
Ja, ein Remake des gleichnamigen Films von
Hitler.
Nee, das war Dings hier, Ehre der Prizis. Das war
Angelica Houston.
Angelica Houston.
Ah, ja.
Hier von Robert Zemeckis inszeniert mit Anne Hathaway in der Hauptrolle. Und das Ganze spielt jetzt in Amerika, nicht mehr wie vorher in England. Basiert aber trotzdem auf dem Roman von Roald Dahl. Oder jetzt, Antje, erzähl du was, ich erzähle die ganze Zeit.
Ja, es geht um einen kleinen Jungen, der ein Waise ist und deshalb bei einem Autounfall seine Eltern verliert und deshalb zu seiner Großmutter, gespielt von
Octavia Spencer,
geschickt wird. Und er macht eine Bekanntschaft mit einer Frau in einem Supermarkt. Die will ihn irgendwie verführen, so, also irgendwie so zum Bösen bekehren, so würde ich das jetzt beschreiben. Aber sie ist nicht schnell genug. Und der Sohn, beziehungsweise der Enkel, erzählt seiner Großmutter davon, dass er eben diese Begegnung hatte. Und die weiß ein bisschen mehr darüber, dass es auf der Welt Hexen gibt. Und kurze Zeit später finden sich die beiden in einem Hotel wieder, wo eine ganz große Gemeinschaft an Hexen, angeführt von Anne Hathaway, gerade einen Plan schmiedet, wie sie alle Kinder auf der ganzen Welt vernichten kann, indem sie sie mit einem Serum in Mäuse verwandelt. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf.
Genau, dann nehmen die Dinge ihren Lauf.
Das war doch der Film, wo die sich so dann die hat so richtig krasse Masken damals. Das war super scary.
Das war super. Ich habe mir gerade gestern nochmal das Original angeguckt von Nicholas
Roeg.
Ja, dem Regisseur von Wenn die Gondeln Trauer tragen. Und ich finde, wenn man sich das so anguckt, dann merkt man auch, dass das der Regisseur ist von Wenn die Gondeln Trauer tragen. Es gibt so diese Szene, die du meinst, da steht Angelica Houston halt genau wie Anne Hathaway halt beim ersten Treffen dieses Hexenkongresses, nenne ich es jetzt mal, steht dann da und sagt halt so, ihr könnt euch jetzt all eure Klamotten entledigen, eure Handschuhe und eure Schuhe. Und ihr könnt auch die Perücken abziehen, denn wie wir alle wissen, Hexen haben alle Glatzen. Und weil sie Perücken tragen müssen, kriegen sie schrecklichen Ausschlag auf der Glatze. Und dann gibt's diese Szene, da steht Angelica Houston da und zieht sich halt erstmal so ein Stück von ihrer Stirn nach unten. So. Und dann verharrt die aber so, weil die sich halt noch 3-4 Mal irgendwie ablenken lässt und mit ihrer Assistentin spricht. Und die hat die ganze Zeit ihren Stirnlappen so gesehen in der Hand.
Das Bild hat mich auch geprägt.
Ja.
Kennt man bestimmt. Aber es ist schon eine krasse Maske.
Ist schon eine krasse Maske. Ist von Jim Henson mit produziert worden damals. Also ja. Und jetzt kommt halt das Remake von Robert Zemeckis daher, was meiner Ansicht nach vor allem technisch punkten kann, aber ansonsten nicht viel Neues macht, außer vielleicht das Ende so belässt, wie es im Roman einst war.
Wie es ja Roald Dahl gerne gehabt hätte. Es wurde wohl, wie ich das verstanden habe, mal genau das gleiche Ende wie für das Remake auch fürs Original inszeniert und wurde dann aber zugunsten der Familienfreundlichkeit, was jetzt irgendwie auch nicht so.
Ey, dieser Film ist wirklich so irre.
Ja.
Der ist so irre, der alte.
Und da muss ich halt aber wirklich sagen, ich kenne das Original nicht, kenne aber die markanten Bilder so, also das Bild gerade zum Beispiel. Und ich war dann doch überrascht, dass Robert Zemeckis ja irgendwie so einen recht eckigen und kantigen Film einfach abliefert. So, und finde ich, wenig das abschleift, was andere Regisseure machen, damit sie ein breiteres Publikum erreichen. Also auch hier hat man eben, ja, das ist jetzt alles aus dem Computer und das sind keine Masken mehr und deshalb ist es vielleicht nicht ganz so, fühlt es sich nicht ganz so handgemacht an. Aber auch hier hat man eine Anne Hathaway und ihre anderen Darstellerinnen, die irgendwann ihre Haare sich abreißen, beziehungsweise ihre Gesichter, die dann plötzlich ganz komische Klauen haben und diese Füße, wo dann wirklich nur ein Zeh irgendwie, ein ganz langer Zeh vorne dran ist. Und dann es gibt Szenen, da reißt sie so ihren Mund auf. Das sieht fast aus irgendwie wie bei Venom, wo man dann irgendwie einmal so ihr komplettes Gebiss sieht. Das sieht auch alles, finde ich, durchaus gruselig aus. So jetzt dafür, wenn man bedenkt, dass es wahrscheinlich dann doch eher an Kinder gerichtet ist und an die Familie. Und da muss ich sagen, war ich dann doch überrascht, wie viel von besagten Ecken und Kanten einfach stehen geblieben sind. Und der fühlt sich so ungehobelt an, auf eine positive Art und Weise. Auch wenn ich sagen muss, dass der einen komischen Rhythmus hat, dass man nie genau weiß, wo im Film ist man eigentlich gerade. Also der Film könnte jederzeit, hat man das Gefühl, könnte er in 10 Minuten vorbei sein oder noch 2 Stunden gehen. Also man verliert so das Zeitgefühl. Und es passiert nicht so richtig viel, was ich persönlich teilweise aber wieder mochte, weil der Film beispielsweise auf sowas verzichtet wie so eine finale Endschlacht, wo dann irgendwie das letzte Drittel nur noch aus Kampf oder so besteht. Das hat der nicht. Also im Großen und Ganzen, ich mochte auch sehr Anne Hathaways Art. Ich weiß, die kann einem sehr, sehr schnell auf den Geist gehen. Mir nicht. Ich mochte das, wie exzentrisch sie hier aufspielt. So 3 Nummern over the top irgendwie.
Wenn überhaupt.
Ja,
wenn
genau.
Sogar noch mehr.
Es ist jetzt für mich jetzt kein großes Highlight, aber ich war überrascht, dass dieser Film so, wie er jetzt rauskommt, dass der so rauskommt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht von einem Studio wie Warner.
Ja.
Und ich würde gerne, kannst du dann gleich, bevor du was sagst, einmal gucken, ob die FSK dem jetzt für eine Freigabe gegeben hat?
Oh ja, könnte ich machen. Ja, ey, weiß nicht, mich hat der Film relativ kalt gelassen. Ich fand, wenn etwas unheimlich oder schräg oder irre war, dann war das meistens per Zufall oder wirkte es so wie per Zufall. Weil Anne Hathaway halt so aufdreht, dass sie halt schon hier und da einfach mal völlig gaga und irre wirkt. Ja, und das auch schon in Kombination mit den digitalen Effekten dann auch schon mal den richtigen Effekt erzielt. Mhm. Aber ich muss sagen, wenn da jetzt nicht diese Struktur wäre, die tatsächlich 1:1 dem Nicholas Rogue-Film entspricht, weil ich finde halt gerade die Phase, wo der kleine Junge Luke, so heißt er glaube ich im Original, wo der halt mit den Hexen konfrontiert wird und bis halt zum Finale, die fühlt sich da auch genauso merkwürdig an, wie du gesagt hast, man weiß nicht, wo man so gerade ist. Ist man jetzt irgendwo im zweiten Akt? Ist man jetzt kurz vorm Finale? Kommt da jetzt noch irgendwie 3 Stunden Film hinterher? Und das, finde ich, ist beim Original wie halt auch bei dem Robert Zemeckis-Film vorhanden. Nur der Robert Zemeckis-Film braucht dann irgendwie noch 10 oder 20 Minuten mehr. Mhm. Und das habe ich halt nicht ganz verstanden. Und ansonsten kann ich nicht viel mehr so sagen. Technische Spielereien, er hat's halt drauf. Ja, aber auch da 6. Was? Ah, nee, das ist der 1990er. Ach. Was? Der hat eine 6?
Ja, deshalb
die
ist Kids der.
Heute, die wachsen mit TikTok-Tanz.
Deshalb ist der ja so gefloppt.
Die sind einiges gewöhnt.
Okay.
Deshalb interessiert mich ja, was mit dem Remake ist, ob das auch eine FSK 6 kriegt. Was ich mutig finde, muss ich sagen.
Die FSK hat noch keine Altersfreigabe erteilt, steht hier.
Weiß wahrscheinlich auch nicht, was sie damit anfangen sollen.
Wissen sie wahrscheinlich nicht. Ja, Hexen. Muss ich sagen, man kann das Original, kann man sich immer noch gut angucken auf Netflix. Aber ich verstehe, wenn man halt Anne Hathaway mag, wenn man halt so moderne, sag ich mal, Trickspielereien gerne mag, dass man sich vielleicht auch dem ergehen möchte. Er ist meiner Ansicht nach nicht ganz so notwendig. Aber gut. Gut, und dann haben wir noch unseren frisch gebackenen Oscar-Kandidaten, beziehungsweise den Film, den wir für den Auslands-Oscar ins Rennen schicken wollen. Er heißt Und morgen die ganze Welt und handelt von einer jungen Jurastudentin, die sich einer, wie sagt man dazu, Antifa-Gruppierung oder Kommune anschließt und dort halt Leute kennenlernt, die wie sie so ein bisschen die Schnauze voll haben, wie sich der Rechtsruck in Deutschland entwickelt und verbreitet und dann halt ebenfalls ja die Lust entwickelt, härter durchzugreifen. Zusammen mit 2 Jungs. Der eine heißt, wie heißt er?
Alpha.
Und, wie heißt der andere? Weiß nicht. Auf jeden Fall, sie lernen 2 Jungs kennen und die haben halt Bock, den Nazis mal so richtig auf die Fresse zu hauen. Deswegen werden da auch bei denen im Haus, sag ich mal, so Kampfsportkurse veranstaltet und so weiter und so fort. Und das führt diese junge Dame, Luisa heißt sie, in einen Strudel aus Verwirrung, Gewalt und
letztendlich sogar auch Flucht. Ja. Wurde inszeniert von einer Dame namens Julia von Heinze, oder Heinz?
Von Heinz, genau.
Von Heinz. Hat
unter anderem den Harpe Kerkeling-Film Ich bin dann mal weggemacht.
Genau. Und war tatsächlich früher auch in der Antifa und hat sich da beteiligt an dem ganzen Prozess und war da sehr lange dabei. Und das merkt man dem Film auch an, denn ich finde, er liefert da schon so einen Einblick, den man nicht unbedingt von anderen Filmen bisher gesehen hat. Auch wenn ich finde, dass so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir das mit diesen Kampfkursen nicht so wirklich vorstellen. Muss ich ehrlich sagen, das wirkt wie so ein, keine Ahnung, Guerilla-Kampftrupp, der irgendwo in einem Kriegsgebiet trainiert wird. Und ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen zu wenig, um es zu akzeptieren, sagen wir es mal so. Also es wird halt einmal so gezeigt und darüber hinaus gibt's nicht viel. Und auch der Rest des Films, den fand ich dann doch eher verwirrend, weil er nicht wirklich viel erklärt, er begleitet eigentlich nur. Und es sind so ein paar spannende Aspekte dabei, die aber auch nicht so wirklich vertieft werden. Und man ist die ganze Zeit dicht an dieser Hauptfigur dran, die aber auch nicht so wirklich ergründet wird. Und am Ende stand ich da und habe mich nicht wirklich schlauer gefühlt. Oder ich habe nicht wirklich was auf dem Weg mitbekommen, weswegen ich verstanden habe, warum ich diesen Film schauen soll. Ja. Aber er ist gut gespielt, will ich gar nicht abstreiten. Er ist auch teilweise, wie gesagt, es sind sehr bedrohliche und intensive Momente da drin. Die haben mir gefallen, gerade wenn es zum Beispiel mal an die Konfrontation geht oder wenn so Demos gezeigt werden, die halt völlig aus dem Ruder laufen.
Interessant finde ich, also ich habe ihn nicht gesehen, aber bei der Thematik muss man natürlich schon auch aufpassen, dass das, mich würde gerne mal interessieren, ob diese Radikalisierung, die da ja scheinbar stattfindet, ob die dann auch kritisch gesehen wird oder ob das eher ein Propaganda, also wenn die selber aus der Szene kommt oder ob das so reine Propaganda ist oder.
Also das ist halt, finde ich, im Nachgang so mein Problem so ein bisschen. Man hat schon das Gefühl, dass der Film die ganze Zeit ja auch darauf hinweisen will, so passt auf, dass ihr nicht werdet wie die anderen. So. Aber es ist irgendwie so, die Frage hängt.
Wie welche anderen jetzt?
Ja, wie die Nazis, also gegen die eigentlich sind.
Oder der Staat, der.
Begebt also euch nicht auf deren Niveau sozusagen. Und das hängt irgendwie wie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit darüber. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, das saust sowieso nicht runter. Es wird die ganze Zeit nur so angerissen, weil letzten Endes geht es ihr dann doch mehr um die Hauptfigur. Also es geht ihr mehr um Luisa und darum, wie sie diese eigene Radikalisierung, wie sie die erlebt. Und deshalb, ich habe da manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, der Film ist nichts, erzählt beides nicht komplett aus, sondern will alles erzählen, aber hat gar nicht so viel Platz dafür.
Genau. Und ist dann aber trotzdem relativ lang.
Ja.
Und konzentriert sich dann meiner Ansicht nach auch irgendwie auf so, ja, weiß nicht, Sachen, die ich nicht gebraucht hätte. Wenn sie da auf den alten Ex-68er da irgendwie trifft, der dann irgendwie plötzlich noch Gefühle entwickelt, wo ich mir dachte, wofür ist das jetzt? Wofür brauche ich das jetzt?
Ja, ich habe so generell diese ganze Sache, dass man es auch wieder dann über den amorösen Aspekt irgendwie macht, dass sie halt die beiden Jungs kennenlernt und dass sie dann sofort sich auch in den einen verknallt und auch, dass dann wieder darüber dann funktioniert, dass sie ihm jetzt nicht hörig ist, aber ihn so faszinierend findet, dass sie auch für ihn dann anfängt, sich so zu radikalisieren. Da denke ich mir auch, warum müsst ihr denn wieder diesen amorösen Aspekt reinpacken, wenn ihr das einfach nur über die Sache erzählen
könnt? Und da habe ich mir gedacht, vielleicht, weil das eben die einzige Stärke ist oder der größte Aspekt ist, der sie halt unterscheidet von eben all den anderen, von den Rechten oder was weiß ich. Und dann halt auch gleichzeitig ihre größte Schwäche. Ja. Eben weil sie halt diese Liebe empfinden und ausstrahlen und zeigen können, ist das immer das Problem oder immer der letzte Eckpfeiler, der halt dazu führt, dass sie nie irgendwas gegen die Rechten ausrichten können oder irgendwo an sich selbst scheitern.
Aber wenn es darum dann wieder geht, ich meine, ich erinnere mich da an Wintermärchen zum Beispiel.
Den fand ich auch besser,
aber da hat er im Grunde, das ist jetzt total blöd eigentlich, die beiden Filme zu vergleichen. Sowohl qualitativ als auch inhaltlich, obwohl es ja dann wiederum fast schon um ein ähnliches Thema geht. Aber da haben sie im Grunde die andere Seite erzählt. Und da ging es auch dann wieder darum, dass dann wieder das Amoröse dazu führt, dass man so handelt, wie man handelt.
Und, ja. Gefühle stehen uns im Weg.
Zu jeder Zeit.
Ja. Und aber auch, ich fand es ja eigentlich spannend, dass sie halt aus einem fast schon adeligen Umfeld kommt. Und das aber auch nicht ausgespielt wird, ne? Wie halt das Umfeld dann, wo, in das sie sich freiwillig begibt, wie sie darauf reagiert und wie es überhaupt dazu kam. Das macht dieser Film halt auch nicht.
Aber wäre das eigentlich super spannend, weil man ja das nicht für möglich halten würde, dass jemand aus so einem Umfeld sich auf die Art und Weise radikalisiert.
Ja.
Und dabei bringt ihr Vater noch einen der für mich echt entscheidendsten Sprüche in diesem Film, der irgendwie so sagt, so, wenn du bis 30 nicht links oder liberal warst, warst du ein Arschloch. Und wenn du mit 40 immer noch links oder links bist, du ein Idiot. Ja, also so sinngemäß, glaube ich, geht das. Und das fand ich, das sagt er einmal so lapidar, während er irgendwie so ein Tier ausweidet. Mhm. Und ich mir gedacht habe, ja, okay, das ist genau das Problem, was wir da jetzt haben. Ja. Aber wir sind gespannt, ob er bei den Oscars was reisen kann, ob er da überhaupt in die Auswahl kommt. Könnte gut passieren, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute oder wie viele Filme da noch eingereicht werden. Ja, so, womit wir beim letzten Film für diese Woche wären. Dawn of the Dead kommt nochmal ins Kino für Halloween in einer frischen Restaurierung und im sogenannten Euro-Cut oder in dem sogenannten Argento-Cut. Zur Erklärung, Dawn of the Dead wurde ursprünglich von George R. Romero als Fortsetzung von Night of the Living Dead ins Leben gerufen oder geschrieben, angefangen, das Drehbuch wurde angefangen. Dann gab es aber halt Schwierigkeiten mit der Finanzierung, weil er hatte gerade in Amerika einen Flop abgelegt. Ja, Marvin hieß der, glaube ich, auch Martin. Und da gab es halt wirklich keinen, der ihm wirklich Geld geben wollte. Aber dann haben sie das Drehbuch nach Italien geschickt und dort hat es dann einen Produzent namens Alfred Cuomo in die Hände gekriegt. Der hat es an einen gewissen Herrn Argento weitergegeben, aber nicht an Dario Argento, sondern an seinen Bruder. Aber der hat es dann halt an Dario Argento weitergegeben. Der fand den Stoff geil, hat gesagt, pass auf, ich beteilige mich mit 250.000 Euro oder D-Mark damals oder Dollar oder keine Ahnung. Und dafür möchte ich aber das Recht auf einen europäischen, auf eine eigene Schnittfassung haben. Also hat Argento den Film mitfinanziert, hat Romero alles machen lassen, war wohl einen Tag am Dreh und dann nie wieder aufgetaucht, aber hat halt mit der Musik von Goblin und halt mit eigenen Vorstellungen eine eigene Schnittfassung abgelegt und die kommt jetzt wieder ins Kino. Du hast einen Blick reingeworfen, ne?
Ich habe einen Blick reingeworfen und ja, es ist ja eigentlich, glaube ich, relativ bekannt, dass der Argento-Cut ein bisschen actionreicher ist, genau, als der Romero-Cut, was auch, glaube ich, und Romero, glaube ich, immer so ein bisschen gestört hat und ihm war im Romero-Cut, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Humor ist und Argento wollte es schon ein bisschen.
Er wusste halt, was die europäische Kundschaft möchte. Ne?
Und ja, dementsprechend ist das aber auch durchaus ein unterhaltsames Stück, finde ich. Und es ist natürlich, man muss sagen, aus heutiger Sicht, ja, da wird sich keiner mehr gruseln, sag ich ganz ehrlich. Da ist im Genre einfach schon zu viel passiert. Ich hoffe, dass Leute, die sich das gucken, dann auch mit einer gewissen ja, da reinversetzen können, wie das halt war, als der Ende der 70er, wann war's?
Ende der 70er. Doch,
78, glaube ich, rauskam. Und dass es damals eben nicht 2 Milliarden Zombie-Videospiele und Filme und Serien und so gab. Und da war der Film schon sehr extrem mit expliziten Kopfschuss- und Splatter-Szenen, also wirklich rotes Blut spritzt, also wirklich rotes Blut. Es ist sehr rot. Und was mir daran halt immer gefallen ist, dass da auch schon wie bei Night of the Living Dead natürlich auch immer so noch so eine sozialkritische Komponente war, ne? Im ersten Teil, also Night of the Living Dead, ist es ja im Prinzip der Schwarze und die Frau, glaube ich, die sich in dem Haus verriegeln und am Ende überlebt er ja und wird dann erschossen. Also es ist ja auch eine klare Message, die da drin steht, die ja nicht aktueller eigentlich sein könnte als heutzutage, ne? Und dann zum anderen, und jetzt in dem Fall ist es natürlich auch so dieser. Und das ist, der macht der Film aus heutiger Sicht nicht besonders subtil, ne? Dieser Abgesang auf den Kommerz, auf den Kapitalismus, Zombies, die auf Zeitschriften treten, auf Parfümflaschen, auf Dollarscheine, in einem Kaufhaus, wo alles kaputt gemacht wird und alle sind hirnlos und laufen da durchs Kaufhaus. Im Prinzip Black Friday. Also erkennt man da schon wieder, aber seiner Zeit voraus und ich muss sagen, der hat immer noch ein paar Szenen. Ich muss immer die Szene am Ende, wenn er in den Hubschrauber noch geht, nachdem er sich erst überlegt, so, ich bleib hier und dann so, ja, ich gehe doch mit. Das würde heute weggewatscht werden von Kritikern. Ist so ein bisschen komisch, ne? Also sie entkommt und er sagt, ich bleib hier und dann denkt er sich so, ah nee, doch nicht, ich komm doch mit. Einfach nur, um so einen künstlichen Spannungsmoment aufzubauen. Aber Ich weiß, es ist ein Klassiker, finde ich. Das muss man einfach gesehen haben. Die Chance, den noch mal in geiler, restaurierter Fassung im Kino zu sehen. Also, ich habe ihn auch noch nie im Kino gesehen. Ne? Ich habe damals, glaube ich, auch, wahrscheinlich wie du, auch irgendeine schmuddelige Videokassette.
Es war, also, ich habe ihn noch mal so ein bisschen in meinem Kopf zurückgerechnet. Ich glaube, Dawn of the Dead ist der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe. Der wirklich allererste. Und das in einem Alter, was weit ab der Freigabe war. Der Film wurde ja auch echt beschlagnahmt und alles ist jetzt ja.
Aber es war halt nicht nur der Film, sondern es war auch, ich weiß noch, wie das war.
Die Aura.
Ja, die Aura und irgendeiner, keiner aus der Nachbarschaft, ein Junge, der einen älteren Bruder hatte, plötzlich dieses VHS-Tape 10-mal überklebt und da stand ein Zombie drauf und boah, ey. Das ist mega krass irgendwie. Das ist so ein, ja, und weißt du, da haben sich dann schon so Mythen, da wurde schon drüber erzählt, dass irgendeiner hat diesen Film. Und als wir den das erste Mal gucken, das war genau das gleiche übrigens wie bei Braindead damals, wo du wirklich gedacht hast, oh Gott, du machst gerade was Verbotenes. Du guckst gerade irgendwas, du öffnest gerade das Tor zur Hölle oder so.
Die Illegalitäten des kleinen 80er-Kindes.
Ja, so, ne? Das ist einfach, das hat da so mitgeschwungen, dass das einfach Schmuddelkino auch ein Stück.
Aber ich muss damals sagen, also diese Brutalität, die hat mich schon entsetzt. Also und gleichzeitig fasziniert. Das war das Erschreckende. Ne? Also diese Szene, wenn sie da unten am Anfang in dem Mietshaus in diesen Keller kommen und dann sitzen da die ganzen eingesackten Zombies und essen sich halt gegenseitig auf schon. Das ist ein Bild, das hat sich mir so derartig über Jahre hinweg in den Kopf gebrannt. Und ich mag den nach wie vor. Also die große Frage ist natürlich immer wieder, so Argento-Cut oder Romero-Cut, so, I don't care, ich genieße alles. Also deswegen, ich finde den Film großartig. Ich finde den Film wirklich so großartig. Auch wenn du den heutzutage nie wieder so machen könntest.
Ja, das ist ein Stück Zeitgeschichte, Kino.
Und hat ja wirklich auch echt eine Welle losgetreten. Natürlich vor allem hier in Europa mit 1000 Plagiaten und Zombie mit I und Zombie mit EE und was weiß ich. Und dann ist plötzlich da Teil 3, der Teil 8 von der Reihe und Teil 7 hat eigentlich die Vorgeschichte von dem Film erzählt und du weißt überhaupt nicht mehr, wohin und vorne ist. Aber ich finde, das ist alles so eine schöne kleine Welt, ja, die dadurch entstanden ist und in die begebe ich mich morgen Abend wieder. Ich hab Bock drauf. So, ich hoffe, der eine oder andere wird's auch noch machen. Ich bin morgen Abend im Savoy. Vielleicht trifft man sich ja. War's das? Ja, wir müssen aufhören, ne?
Gibt's ja auch nichts mehr.
Nee.
Kommt nichts mehr raus.
Es gibt noch diese Studie, die wir jetzt noch, die Antje eigentlich vor einer Woche schon anbringen wollte.
Ja.
Hast du das gelesen, dass Sinister zum gruseligsten oder?
Ja, ne? Jumpscare-Studie.
Die Jumpscare-Studie?
Nee, das Jumpscare war ja noch mal gesondert. Also sie haben sowohl dem Pulsschlag der Herzfrequenz nach komplett angeblich oder hier in diesem Fall gruseligsten Filme herausgesucht und dann gleichzeitig auch noch die 5 krassesten Jumpscares, also wo der Puls nochmal richtig in die Höhe gegangen
genau.
ist, nochmal einzeln rausgesucht.
Die größten Jumpscares waren Insidious, Sinister, Der Exorzist 3,
ja.
Conjuring und Descent. Ich muss aber sagen, bei dieser Pulsgeschichte, ne, also bei diesem Hauptranking so, wo Sinister ja der Platz 1 geworden ist, das fand ich schon irgendwie erstaunlich, dass da kein Film nach 2000 war, ne?
Ja, erst ab Platz 11, glaube ich, oder 12. Also die haben ja irgendwie die Top 35, sie haben ja nur 50 Filme insgesamt getestet und die 35 gruseligsten quasi dann veröffentlicht. Wobei man halt auch sagen muss, so ein Film wie Sinister, das hat mich auch super überrascht. Ich wäre jetzt nie drauf gekommen, dass der jetzt so für Furore sorgt. Aber wenn man mal so überlegt, der hat natürlich anhand dieser, oder wie die Studie veröffentlicht wurde, nämlich indem sie ja guckt, wo der Puls am höchsten ist und dann wurde der Durchschnittswert genommen und dann wurde der Film gewählt, weil das am höchsten war durchschnittlich, da hat Sinister natürlich die perfekte Struktur. Weil Sinister so viele Jumpscares hat und gleichzeitig aber auch halt so eine Grundanspannung hat, dass der Puls sich ja nie beruhigen kann. Also in dem Moment, wo der Jumpscare abflaut, kommt ja schon der nächste. Und dass dann so ein Film wie Sinister auf Platz 1 ist, finde ich dann
anhand das hat eine andere Studie aus Finnland ja nämlich ergeben, dass es das Wechselspiel ist zwischen eben den anspannenden Phasen und den schreckhaften oder den erschreckenden Phasen.
Wenn man das ist für mich überhaupt nicht das, was Horror auszeichnet.
Ja,
also Erschrecken ist für mich nicht gleichzeitig mit Horror.
Ja, aber die Liste an oder die Top 35 sind ja doch schon sehr.
Also, ich kann mal kurz vorlesen, was hier das Pulslevel angeht. Da ist auf Platz 2 Insidious, dann kommt Conjuring, dann kommt auf Platz 4 Hereditary, Platz 5 Paranormal Activity, auf Platz 6 It Follows, dann Conjuring 2, Babadook auf 8, The Descent auf 9 und The Wizard auf 10.
Das hätte ich nie gedacht.
Der M. Night Shyamalan-Film mit den zwei Kindern, die zu den Großeltern geschickt werden.
Also das ist überhaupt.
Also den fand ich halt alles andere als pulsbeschleunigend. Ja, dann haben wir den Jumpscare-Part. Da waren dann noch The Ring mit dabei, A Quiet Place, Nightmare on Elm Street. Ja, würde ich mich auch mal interessieren, ob es das Original ist oder
das, kannst das du ja gucken bei IMDb. Die haben ja die Top 50 bestbewerteten Horrorfilme genommen. Was ich aber teilweise nicht ganz verstehe, weil ich mich frage, wie das dann sein kann, dass Exorzist 3 dabei ist. Der ja doch bekannt ist für diesen einen Jumpscare, den ich mittlerweile gesehen habe. Das ist schon wirklich sehr gut, ja. Das ist echt gut. Aber der ist ja nicht der, also Exorzist 3, kann man mir nicht erzählen, dass der zu den besten 50 Horrorfilmen
zählt. Ja, aber der wahrscheinlich einfach, weil sie halt um die Legende dieses Jumpscares halt einfach wissen. Ja, Halloween, Texas Chainsaw Massacre, 28 Days Later, Exorzist, Hush. Hush hat mich gewundert, der ist relativ neu und unbekannt.
Mhm.
It, Scream.
Wobei der auf Netflix, glaube ich, gut performt deshalb.
Ja.
Was mich wundert, ist zum Beispiel, dass The Witch dabei ist. Ich bin ja sowieso nicht der größte Fan von dem Film. Aber wenn man halt danach guckt, wie diese Liste entstanden ist, dass der Film jetzt den Puls beschleunigt, verstehe ich nicht so ganz.
Es ist vielleicht die Anspannung. Also einfach dieses Ungewisse.
Das kann ich halt schon nachvollziehen.
Oder auch Dark Skies. Also ich mag den ja. Da stehe ich ja zu, aber der hat da, finde ich, auch nichts zu suchen.
Ich habe mich vor allem über Audition gefreut, dass da nochmal ein Mieke-Film dabei ist und beziehungsweise überhaupt mal was Asiatisches. Das ist schon schön zu sehen. Und ich finde, da haben sie halt einfach auch ein paar Sachen. Sie hätten einfach auch mehr Filme testen müssen und auch mehr Probanden, meiner Ansicht nach.
Ja, aber ich finde aber gleichzeitig, finde ich es tatsächlich ganz schön zu sehen, dass ja offenbar einige Filme heute immer noch zünden. Also man kann sich jetzt beschweren, dass die nicht in den Top Ten sind, meinetwegen. Aber ein Scream oder ein Nightmare on Elm Street, ein Halloween. Wobei, du hast schon recht, bei dem Halloween wüsste ich jetzt auch nicht, welchen sie da meinen. Aber sie meinen bestimmt das Original, würde ich sagen. Und die sind dabei, die sind ziemlich weit oben dabei. Und offenbar zieht das immer noch und das finde ich schön.
Genau, ja. Ist ja vielleicht Inspiration jetzt für das Halloween-Wochenende. Habt ihr irgendwie einen Horrorfilm noch im Programm, auf den ihr euch freut?
Ehrlich gesagt nicht.
Nee?
Ich habe jetzt gar nichts für Halloween speziell geplant. Aber
genau zu Andi.
Ja. Gehen wir zu Andi? Okay. Können wir dann können wir was Furchtbares gucken.
Cool. So. In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank euch da draußen.
Big Mamas Haus oder so.
Boah, das wäre wirklich Horror.
Big Mamas Haus 2 ist aber. Okay. Okay, nee.
Du hast beide gesehen?
Ich habe ist jetzt komm. Wenn wir mal die darauf lässt geschützen.
Danke, Antje. Danke, Eddie. Danke euch da draußen. Habt ein schönes Gruselwochenende und ja, versucht nochmal ins Kino zu gehen, wenn es denn möglich ist. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.